Willkommen zur Pre-Show. Hallo Annika und Robin.
Hallo.
Andreas ist heute leider nicht dabei. Wir sind heute zu dritt und nehmen über Laos auf. Aber vorher haben wir noch eine kleine Pre-Show für euch, also alle, die das hier hören. Die Pre-Show ist bei uns dafür da, dass alle so ein bisschen ins Reden reinkommen, wir so ein bisschen erzählen können, wie geht's uns und so weiter. Und besonders neue GästInnen so ein bisschen die Scheu vor dem Mikrofon verlieren. Ihr zwei seid jetzt ja seit vor ein paar Wochen plötzlich alte Hasen geworden. Vorher noch nie in einem Podcast zu Gast und jetzt sitzt ihr hier völlig abgeklärt und sagt, wir sind ready zu reden. Aber wie geht's euch sonst so?
Doch.
Ja, uns ganz gut. Wir haben uns gut erholt vom letzten Mal Podcast. Jetzt sind wir voll im Business und können es natürlich nicht lassen. wir haben jetzt die letzten Tage auch nochmal schön unsere Laos-Reise ein bisschen Revue passieren lassen. Auch immer wieder schön, weil es echt schöne Sachen, die wir da erlebt haben. Und ansonsten gutes Wetter. Der Sommer kommt langsam. Das gibt's Schöneres.
Aber der Druck ist ein bisschen größer, weil jetzt hat man ja schon eine erste Folge gehabt und die soll natürlich mindestens genauso cool werden, wenn nicht besser. Und letztes Mal war es auch so ein bisschen spontan, weil es vorher mit der Technik nicht geklappt hat. Ja, und jetzt haben wir uns ja schon vorbereiten können, deswegen, wie gesagt, wollen wir es besser machen.
Der Welpenschutz ist jetzt quasi vorbei, jetzt geht's richtig los. Ja, super. Und seid ihr schon ready fürs Wochenende?
Ja, yes, wir haben morgen... Hast du eigentlich ganz frei? Oder also ich habe auf jeden Fall nur einen halben Tag.
Ja, ich habe auch nur einen halben Tag. Von daher, wir sind sehr ready, ja.
Klingt sehr gut. Habt ihr denn was Schönes vor?
Ich habe mein letztes Saisonspiel vom Badminton. Also ich spiele in der Mannschaft Badminton. Mhm. Danach geht es dann noch feiern. Mit Robins Bruder spielen wir mit und der Freundin noch am Sonntag. Also spielen
damit. Wir machen immer sehr viel Brettspielabende, ja.
Ja, sehr cool. Da könnt ihr euch mit Andreas sehr viel drüber unterhalten. Der ist nämlich auch ganz großer Gesellschaftsspiel-Nerd. Was spielt ihr?
Die Sammlung wächst aktuell sehr schnell. Nachdem wir im Oktober bei der Brettspielemesse waren, hat vor allem Robin das Fieber sehr stark gepackt.
Nice.
Und es wächst und wächst und jedes Mal müssen wir halt wieder was Neues ausprobieren, was neu gekauft wurde.
Ja, ich finde erstmal so klasse, was immer so bei Spiel des Jahres dabei ist, damit haben wir eigentlich angefangen und jetzt wird es immer ein bisschen größer, ein bisschen spannender. Jetzt haben wir so ein Harry Potter Spiel gespielt die letzten Male und da sind wir noch nicht ganz durch, das spielt man zusammen. Ich glaube, das wird schon wieder auf den Tisch kommen, ja.
Sehr cool, sehr cool. Ja, da könnt ihr wirklich gut gerne und lange mit Andreas drüber reden, der ist da richtig im Game. Die spielen auch immer Sachen, die über Ewigkeiten gezogen werden. Also Gloomhaven haben sie, glaube ich, als letztes so richtig lange, also über mehrere Jahre gespielt, gefühlt. Und
ja, jetzt sind wir noch nicht. So krasse Brecher haben wir dann doch noch nicht auf der Tisch gehabt. Ich weiß noch nicht, ob Annika mitspielen würde mit mir, ehrlich gesagt.
Ja, das ist auch Commitment. Also das ist mir, ehrlich gesagt, auch viel zu viel. Ja,
das ist so.
Ja, aber cool. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß am Wochenende beim Spielen und viel Erfolg beim Badminton. Ich hoffe, ihr gewinnt.
Man weiß es nicht.
Oder habt zumindest Spaß.
Ja. Sehr cool. Absteigen können wir schon mal nicht, also ist egal.
Perfekt, perfekt. Wie spielt man denn da, in welchen Ligen? Wo seid ihr denn da?
Wir spielen jetzt in der Landesliga und ich spiele normalerweise Doppel und Einzel Doppel mit einem anderen Mädchen dann zusammen und die spielt dann noch Mixed mit einem Herr zusammen und wir haben dann noch vier Männer haben wir dabei. Wir sind zu sechs. Ja. Genau.
Schön, schön. Dann, dann da auf jeden Fall ganz viel Erfolg.
Danke.
Gut, also meinetwegen können wir gerne inhaltlich starten und über Laos anfangen zu sprechen. Wie immer würden wir uns an dieser Stelle das Intro vorstellen. Singen uns das einmal in meinem Kopf vor.
Labroad von Andreas, Anna und Dominik.
Backpacking in Laos mit Annika und Robin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Labroad von und eigentlich auch oft mit Andreas Peter, aber heute nur mit Anna-Maria Peter. Und Annika und Robin sind auch zu Gast. Hallo!
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 Ihr beiden, wir haben es eben in der Pre-Show schon gesagt, seid alte Hasen und Hesinnen. Letztes Mal haben wir über Japan gesprochen, heute geht's nach Laos ein bisschen weiter und wir sind immer noch in eurem Sabbatical. Also wer jetzt die letzte Folge noch nicht gehört hat, kann gleich mit euch mitreisen und ein paar Länder weiter switchen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und dass wir eine weitere Reise gemeinsam besprechen können. Das ist immer irgendwie nett, die Leute so kennenzulernen und deren Reisetyp kennenzulernen und sie dann nochmal zu sehen. Normalerweise ist da bei uns ein bisschen mehr Abstand dazwischen, sodass man sich dann noch mehr zu erzählen hat. Jetzt hatten wir nur wenige Wochen, in denen das jetzt nicht so viel Bahnbrechendes passiert, aber es ist trotzdem schön, euch wiederzusehen.
Ja, wir freuen uns auch.
Ja, auf jeden Fall.
Ihr wart in Japan und wie ging es denn dann weiter? Wie seid ihr denn nach Laos gekommen?
Also nach Japan sind wir erst nach Hawaii geflogen, von Hawaii aus dann nach Singapur geflogen und dann ab Singapur sind wir dann hauptsächlich über den Landweg dann bis letztendlich nach Laos gekommen. Also Zwischenstopps waren dann Malaysia, Thailand und letztendlich dann Laos. Und dann sind wir mit dem Bus und Schiff dann von Thailand nach Laos gefahren.
Mhm. Wo seid ihr da angekommen in Laos? Wo beginnt unsere gemeinsame akustische Reise?
Ja, die Reise, eigentlich beginnt die noch in Thailand, muss man sagen, weil die Anreise ist, glaube ich, Teil des Laos-Erlebnisses, was wir da hatten. Mhm. Wir sind am Ende von Thailand, sind wir in Chiang Mai im Norden von Thailand gelandet. Und es sind so ungefähr 200 Kilometer Richtung Luang Prabang. Das ist so die, nicht die Hauptstadt, aber die schon die touristischste und wahrscheinlich auch bekannteste Stadt in Laos. Mhm. Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Einmal, glaube ich, eine sehr langwierige und öfter umsteigen Busreise. Das Flugzeug, wo wir das für 200 Kilometer jetzt nicht unbedingt nehmen wollten. Und die Entscheidung, die wir dann getroffen haben, ist mit einem sogenannten Slowboat, heißt es dann, zu fahren. Das heißt, man fährt erstmal mit einem Minibus an die Grenze nach Laos von Chiang Mai und dann steigt man in ein Boot. Das fährt dann über 2 Tage, jeweils 7 Stunden über den Mekong bis nach Luang Prabang. Also wenn man schnell reisen will, ist es nicht unbedingt, glaube ich, das Mittel der Wahl, aber allein diese Reise, dieses auf dem Mekong schippern über 2 Tage war einfach super entspannt. Also würden wir auch jedem empfehlen, der vielleicht auch ungefähr die Reise macht oder andersrum, dass man da dieses Boot nimmt. Das ist tatsächlich, ist es erstmal, wenn man muss erstmal nach Laos reinkommen, da hat das Abenteuer angefangen. Man musste sich vorher kein Visum unbedingt beantragen. Das ging dann eigentlich auch Visa on Arrival. Das war aber schon so durchaus das komplizierteste Prozedere, was wir so gehabt haben bisher auf unseren Reisen. Man musste erst auf der Thailand-Seite, wurde man erst noch weit vor der Grenze schon einmal rausgefischt und musste dann so ein Visum beantragen, musste ein Passbild noch mitbringen, das muss man da reinkleben und dann muss es durch 4 Hände und unterschrieben, dass man da überhaupt dann das vorbereitet hatte. Und an der Grenzstation selber, da muss man, glaube ich, auch bestimmt 4 verschiedene Verkehrsmittel wurden wir dann gesteckt, dann einmal zum ersten Fenster, zum zweiten Fenster, wieder über die Grenze, über den Fluss, dann nochmal mit einem anderen Verkehrsmittel weitergefahren und dann haben die auch nur Dollarscheine genommen, die mehr oder weniger neuwertig waren. Also wenn man dann so einen verknickten, älteren Dollarschein hat, dann haben die tatsächlich das nicht akzeptiert. Spannend. Das wussten wir vorher und dann haben wir die Dollarscheine gehütet die ganze Zeit in unseren Rucksäcken, dass die bloß nicht verknicken. Und das Ganze hat auch recht lange gedauert, aber dann, wenn man einmal in Laos ist, dann ist es so, dass man eine Nacht noch in so einem Örtchen an einem Grenzort übernachtet. Und dann geht es am nächsten Morgen aufs Schiff. Und das Schiff, das muss man sich, ich weiß nicht, manche kennen vielleicht diese thailändischen Longtail-Boote. Das sind so lange Boote, das in 4-5-mal so groß. Innen drin sind so mehr oder weniger ausrangierte Bussitze, die auch nicht unbedingt aufs Boot angeschraubt sind, sondern einfach in so ein paar Reihen da stehen. Und dann nimmt man dann Platz. Das ist auch freie Platzwahl. Das heißt, je früher man dann morgens kommt, desto bessere Plätze hat man. Denn je weiter hinten man sitzt, desto lauter war es dann auch, weil der Motor vom Schiff dann hinten war. Mhm. Das heißt, am besten einigermaßen früh da sein, dann kriegt man auch einen schönen Platz und da sitzt man dann erstmal 7 Stunden schippert über den Mekong. Das Boot hält dann manchmal auch nochmal an, dann werden noch ein paar Locals mitgenommen von einem Dorf ins nächste Dorf, wo das Boot wieder anhält. Einmal kamen, glaube ich, auch, genau, kamen Kinder, so Kinder an Bord, die haben dann so kleine Armbändchen verkauft. Weiß nicht, muss man mögen dann, wenn die Kinder dann sozusagen da verkaufen müssen, vielleicht auch für die Familie. Mhm. Und dann ist man am Abend in einer, ja, eigentlich keine Stadt, ein Dorf, was so ein bisschen darauf, eigentlich zu 100% darauf ausgelegt ist, diese Bootstouristen für eine Nacht zu beherbergen. Da gibt es dann 2-3 Restaurants, 2-3 Hostels, kleinere Hotels, wo man sich dann für eine Nacht eincheckt und am nächsten Morgen geht dann das gleiche Spiel wieder los. Man ist früh da, setzt sich aufs Boot und ist dann am Abend nach der Mekongfahrt in Luang Prabang. Mhm. Und das Ganze war echt, das war ein Highlight schon. Also der Mekong an sich ist ja schon so ein bisschen sagenumwoben, sage ich mal, als der größte und bekannteste Fluss Südostasiens. Und man sieht schöne Landschaften, man kann richtig schön runterkommen, nimmt sich vielleicht ein Hörbuch oder ein Buch noch mit und kann einfach die Seele baumeln lassen und gleichzeitig hat man sozusagen auch die Reise dann geschafft. Also es war für uns kein Reisestress, sondern eigentlich nur eine schöne Erfahrung und eigentlich ja, das erste Highlight von Laos.
Ja, also es war auf jeden Fall echt richtig cool, dann die verschiedenen Landschaften auch zu sehen mit ein paar Hügeln, Wälder und aber auch die kleinen Dörfchen, wo die Kinder dann halt auch gewunken haben, sich gefreut haben, dass dann Leute vorbeigekommen sind. Ja, also war auch schön, das Leben von denen irgendwie so dann mitzubekommen, auch wenn man da so ein bisschen Beobachter war dann vielleicht. Ein paar Büffel oder so sieht man dann auch immer wieder. Also war auf jeden Fall echt ein Erlebnis.
Schöne Sonnenuntergänge haben wir dann auch noch erlebt über dem Mekong. Es hat sich dann immer sehr schön gespiegelt, war ein schönes Farbenspiel. Genau, und ich würde sagen, das Publikum war eigentlich alles Backpacker. Es waren alles irgendwie europäisch aussehende, einigermaßen junge Backpacker. Ich glaube, ja, das ist, glaube ich, das Klientel, was dann auch so eine dreitägige Reise gern auf sich nimmt. Das ist, muss man auch sagen, noch deutlich günstiger dann zum Beispiel auch als ein Flug. Auch wenn man viel bekommt für das Geld, was man da reinsteckt. Und man sitzt halt auch trotzdem den ganzen Tag auf dem Schiff. Ne? Also man kann sich auch nicht groß bewegen. Man kann einmal hin und her laufen. Da gibt es dann auch Sanitäranlagen. Ja. Nicht... Ja, die gibt es auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht die, die man sich vielleicht vorstellt, aber...
Ja, also bei den Sanitäranlagen, da waren davor auch so Plastikschlappen, weil da drin, also die sahen auch wirklich nicht toll aus. Also es gab 2 Toiletten, die wirklich nicht toll aussahen und da konnte man halt, also ich bin dann mit meinen Schuhen in diese Plastikschlappen gegangen, damit halt meine Schuhe nicht den Boden berühren auf dieser Toilette. Mhm. Ja, also da muss man am besten wenig trinken, dass man wenig auf Toilette muss.
Klingt ja, super gesund.
Ja, auf jeden Fall. Also haben da auch viele dann sich da Bierchen dann gekauft. Die gab es dann tatsächlich auch auf diesem Boot und haben sich da schon gemütlich eingetrunken. Ja.
Wie sind die Toiletten in Laos? Sind das so diese Loch-im-Boden-Style oder ich sag mal europäisch?
Also da zumindest so, wo wir übernachtet haben, immer so ein Doppelzimmer, eigenes Bad, waren es eigentlich immer, also waren es immer westliche Toiletten. Mhm. Ich habe auch Loch im Boden.
Also auf Parkplätzen bei den Damen gab es manchmal so 2 westliche Toiletten und Loch im Boden, wenn es halt größere Parkplätze waren oder Parkanlagen. Sonst jetzt so auf so kleineren Raststätten oder so, dann wirklich nur ein Loch im Boden.
Ja.
Und dann muss man halt mit der Kelle dann so das Wasser dann teilweise abschütten oder so.
Ich muss mal irgendwie nachgucken, wie die heißen. Also in der Türkei hießen die Ala Turka und Ala Franca. Ala Franca ist die westliche Toilette sozusagen. Ich weiß aber nicht, was der allgemeinläufige Name dafür ist. Mhm. Falls das jemand weiß, der das hier hört, sagt uns gerne Bescheid. Ansonsten würde ich googeln. Aber wir wissen jetzt alle, was gemeint ist zumindest. Ja, sehr spannend. Also wenn man jetzt erstmal so hört, 2 Tage auf dem Boot, wo die Sitze nicht festgeschraubt sind und du sitzt jeweils 7 Stunden, klingt jetzt im ersten Moment natürlich jetzt nicht wie so ein Highlight. Aber wenn ihr sagt, man kriegt einfach super viel so von der Natur mit und so, ist das natürlich nochmal was anderes. Also das ist ja dann wirklich Slow Traveling und du kriegst quasi die Natur frei Haus geliefert und musst nicht selbst dafür irgendwie fahren oder dich anstrengen, sondern kannst einfach sitzen und genießen. Wenn ich euch hier so auf Apple Maps oder auf Google Maps, ist es vielmehr, nebenbei verfolge, kurz vor eurer Destination müsste noch ein Wasserfall gewesen sein. Habt ihr den gesehen?
Kuangxi? Nee, wir hatten überlegt, den von Luang Prabang mit dem Fahrrad zu besuchen, haben aber festgestellt, ist irgendwie doch zu weit weg und da waren irgendwie die Tage in Luang Prabang schon zu schnell gefüllt.
Okay. Nee, verständlich. Ich habe nur gedacht, ne, wenn man da mit dem Schiff langfährt, man wird höchstwahrscheinlich nicht den Wasserfall runterfahren, aber vielleicht ja dran vorbei. Und das wäre natürlich auch nochmal irgendwie so ein richtiges Highlight im Highlight selbst.
Ja, nee, leider ist das Boot da nicht vorbeigefahren.
Ja. Alles klar. Okay. 2x7 Stunden später, ihr wart wahrscheinlich dann, auch wenn ihr nur gesessen habt, vielleicht trotzdem ein bisschen gerädert, als ihr ankamt. Weiß ich nicht. Wie war's?
Ich überlege gerade, also als wir angekommen sind, ich glaube, das war so 10-12 Kilometer von Luang Prabang selber noch weg und dann mussten wir mit dem Tuk-Tuk dann nochmal Richtung Innenstadt fahren. Unsere Unterkunft war dann halt in Luang Prabang dann ja einigermaßen zentral, würde ich sagen. Also jetzt nicht direkt in der Einkaufsstraße, sage ich mal, aber auf jeden Fall mehr als fußläufig dahin. Mhm. Genau, da sind wir halt dann abends mit dem Tuk-Tuk angekommen, haben eingecheckt und dann sind wir noch essen gegangen, glaube ich, ne, auf dem Fußmarkt.
Ja, wir sind noch kurz essen gegangen und dann sind wir auch schlafen gegangen. Ja, es war ein bisschen gerädert, war man dann schon. Ich meine, ja, die ganze Zeit sitzen, aber trotzdem auch Sonne und so weiter. Was dann auch ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen den Spirit von Laos auch nochmal beschreibt. Wir kamen ja aus Thailand, was ja durchaus touristisch sehr, sehr gut entwickelt ist und wo man im Prinzip, es ist schon schwierig, Sachen nicht zu organisieren, weil man kriegt alles irgendwie auf dem Silbertablett, auch Transport und so weiter. In Laos ist es eigentlich auch von den ganzen südostasiatischen Ländern, wir haben ja eigentlich fast alle besucht, das am wenigsten entwickelste. Da gibt es auch keinen Uber, da gibt es keine Apps, womit man sich irgendwie ein Taxi oder ein Tuk-Tuk rufen kann, was man aus den anderen Ländern eigentlich so kennt. Das heißt, man ist da schon dann wieder, wenn man gerade aus Thailand kommt und alles organisiert wurde, mehr oder weniger auf Zuruf, auch selbst das Tuk-Tuk zu organisieren. Da waren jetzt halt natürlich einige Tuk-Tuk-Fahrer, aber auch so rumzukommen war dann deutlich anders. Und an sich, dieser ganze Laos-Vibe, so wird sich jetzt, glaube ich, auf die ganzen Erzählungen durchziehen, es ist halt sehr ursprünglich im Vergleich zu den anderen Ländern. Also auch in Luang Prabang, wir sind dann auch da angekommen mit dem Tuk-Tuk. Da gibt es keine Hochhäuser, da gibt es keinen Starbucks, kein McDonald's. Also findet man, glaube ich, in dem gesamten Land nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es in der Hauptstadt in Vientiane das gibt, aber das war extremer Unterschied auch zu Thailand, obwohl es eigentlich das Nachbarland ist.
Mhm. Also Luang Prabang an sich war schon einigermaßen touristisch. Es sind auch sehr viele französische ältere Touristen gewesen, also so im Alter von unseren Eltern, würde ich sagen, die jetzt irgendwie da einfach nochmal einen netten, gefühlt auch Gruppenausflug gemacht haben. Genau, also wie Robin gerade am Anfang schon gesagt hat, also Luang Prabang ist so die Touri-Hauptstadt wahrscheinlich von Laos. Aber trotzdem ein sehr schöner Vibe mit dem Nachtmarkt, wo es dann auch super viel verschiedene Essensstände gibt aus allen Nationalitäten. Da haben wir dann auch nochmal wieder irgendwas Japanisches, glaube ich, auch teilweise gegessen. Also war auch cool.
Ja, also die ganze Stadt Luang Prabang ist eigentlich so ein Kolonialstädtchen. Ja. Und ich glaube, viele so Gruppenreisen gehen dann auch Luang Prabang und Angkor Wat, dann in Kambodscha zum Beispiel. Es kann gut sein, dass Luang Prabang auch bei vielen Gruppenreisenden die einzige Destination in Laos ist. Dass wir auch nochmal so geguckt haben und gesagt haben, warum sind denn hier so viele Gruppenreisen und in den anderen Städten war es eben nicht so, die wir dann noch später besucht haben. Und es ist aber auch zu Recht, würde ich sagen, das touristische Highlight, weil einfach dieses kleine Kolonialstädtchen, man kann wirklich alles zu Fuß erkunden. Es ist wirklich überschaubar. Die Architektur ist schön, so ein bisschen ja französisch angehaucht, weil es ja damals auch eine französische Kolonie war, soweit ich weiß. Es gibt extrem viele schöne kleine Restaurants in allen möglichen internationalen Küchen auch, teilweise auch wirklich französisch angehaucht. Das hatten wir in anderen Ländern noch nicht so erlebt. Und ansonsten ist die Küche auch sehr, sehr, sehr gemischt südostasiatisch. Also Curries, gebratener Reis, gebratene Nudeln. Morgens findet man aber auch so Backpacker-Cafés, wo es Smoothie-Bowls gibt und so Sachen. Das ist eigentlich alles da vertreten und man kann schon bestimmt 2 Tage dort verbringen, eben sehr viel buddhistische, schöne, goldene Tempel, ähnlich wie man sie vielleicht aus Thailand kennt oder von Bildern kennt, auch direkt in der Stadt selber, die man dann besuchen kann. Wir haben auch noch einen Aussichtspunkt mitten in der Stadt. Also man muss links und rechts drum herumlaufen eigentlich, um so ein bisschen in die Innenstadt zu kommen. Und da kann man dann auch drauf, da sieht man dann auch den Mekong, da kann man eigentlich ganz Luang Prabang von oben überdecken. Da ist dann auch noch so eine liegende Buddha-Statue und so Sachen. Also das war wirklich sehr schön. Und was auch noch cool war, jeden Abend war nicht nur so ein Nacht-Food-Market, sondern einfach so ein richtiger Nachtmarkt, wo man dann im Prinzip so Handicraft-Waren von den Locals kaufen konnte. Seien es Bilder, seien es so kleine Laternen aus Stoff, natürlich auch ein paar kitschigere Touri-Sachen. Aber das war wirklich jeden Abend und der war auch wirklich gut besucht und man konnte da echt auch abends nochmal 2 Stunden im Dunkeln rumschlendern. Also das war wirklich schön.
Ja, und wir haben da auch einiges gekauft. Auch an Mitbringseln für unsere Eltern, weil die da doch sehr schöne handgemachte Bilder hatten. Nochmal ganz kurz zum Essen. Also es war alles auch super günstig. Also irgendwie für 5 bis maximal 10 Euro, also eher 5 Euro hätte ich gesagt, ist man dafür zwei Personen auf jeden Fall satt geworden. Ja, oder irgendwie in diesen Lokalen oder in diesen Restaurants, die so ein bisschen fanciere Sachen haben, sage ich mal, dann eher 10 Euro für uns beide zusammen, aber die Local-Restaurants, also da ist man mit 5 Euro gut dabei.
Ja, es war das mit Abstand günstigste Land in Südostasien, das wir bereist haben. Das ist wahrscheinlich noch die teuerste Stadt in Laos gewesen, also muss man auch dazu sagen.
Okay. Eine Frage hätte ich noch, das ist so ein bisschen ans Essen angegliedert, weil ich weiß, dass es in Kambodscha und ich glaube auch in Vietnam und so in der Region auch teilweise so frittierte Insekten, frittierte Taranteln und so gibt. Eine unserer Fragen, die wir gerne stellen, die wir jetzt schon länger nicht mehr gestellt haben, ist, gibt es da große Spinnen?
Große Spinnen?
Zum Essen oder generell?
Eher generell.
Habe ich jetzt eigentlich nicht beobachtet.
Also in Luang Prabang eher nicht, aber wir haben danach noch so eine Dschungeltour gemacht und ich würde sagen...
Aber es ist nicht so, dass man da solche großen Spinnen...
Wir haben keine gesehen, okay. Das müssen wir sagen, von daher... Aber ich würde schon sagen, wahrscheinlich gibt es da große Spinnen, ja.
Okay. Das ist für manche Menschen soll es ja ein Kriterium sein, ob sie wohin reisen oder nicht, habe ich mir sagen lassen. Okay. Betrifft mich natürlich überhaupt nicht. Aber ja, okay.
Also wir waren auch schon ein bisschen abseits der Fahrt teilweise unterwegs und wir haben keine Tarantel gesehen für die Menschen.
Okay. Ja, also da in der einen Unterkunft, die war so ein bisschen, also erzählen wir gleich noch mehr, aber die war so halt eine Holzhütte, da waren schon natürlich ein paar Spinnenweben, aber jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie die riesigen Monsterspinnen gesehen hätte.
Nee. Okay. Also diese Unterhaltung hat gereicht, mir Gänsehaut am ganzen Körper zu machen. Also ich muss mich outen, vielleicht hat es doch Auswirkungen. Also das klingt ja zumindest in der, nennen wir es Ignoranz der Anwesenheit der Spinnen, wenn man sie nicht sieht, sind sie nicht da.
Ja.
Ganz gut.
Ja.
Okay. Wie lange habt ihr in Luang Prabang verbracht?
Ich würde gerade so um die 4-5 Tage.
Mhm. Ja, 4-5 Tage, ja.
Ja, also wir haben zwei Ausflüge oder zwei größere Ausflüge auch von Luang Prabang an zwei verschiedenen Tagen gemacht. An dem einen haben wir uns wieder Fahrräder gemietet und sind dann auf die andere Seite vom Mekong mit so einem,
mit einer Fähre
gefahren und sind dann einfach mal querfeldein mit einer Komoot-Route mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren. Cool. Ich glaube, das waren gar nicht mehr als 20 Kilometer, hätte ich gesagt. Aber
30 Kilometer waren es.
Ach doch, 30, na gut. Aber normalerweise 30 Kilometer ist man ja in 2 Stunden irgendwie fertig. Aber es ging da wirklich über Stock und Stein und doch teilweise sehr hohe Anstiege. Und also es hat eigentlich fast den ganzen Tag gedauert. Ja, aber war auf jeden Fall auch der Highlights in Laos auf jeden Fall, weil es so ursprünglich war und dann kommt man wirklich an Dörfern vorbei, wo wahrscheinlich seit 2 Wochen kein westlicher Tourist mehr irgendwie vorbeigekommen ist. Also ich glaube, auf der ganzen anderen Seite haben wir niemanden Weißes außer uns gesehen und die ganzen Kinder haben gewunken und waren richtig happy, uns zu sehen, sind uns hinterhergelaufen und gerufen, hello, hello. Und dann sieht man auch die Büffel und Reisfelder und ja, das war einfach richtig cool, so Teil dann auch von diesem ursprünglichen Laos zu sein. Und dann sieht man so kleine Kioskständchen da an der Seite und ja, also das war auf jeden Fall auch eins der Highlights.
Ja, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, Luang Prabang liegt direkt am Mekong, also man ist wirklich auch noch an einer Touristenstraße, ist auch die erste Straße zum Mekong dann sozusagen. Und sobald man dann mit der Fähre rüberfährt, ist nichts. Da ist dann noch ein Stand, der irgendwie ein paar Flaschen Wasser und ein bisschen Obst verkauft. Und dann ist man komplett in nirgendwo schon, also direkt in der Landwirtschaft. Ich glaube, wir haben uns auch sagen lassen, 3/4 der Laoten sind noch in der Landwirtschaft tätig. Mhm. Also ist auch nicht viel mit Industrie oder groß Neubaugebiete oder sowas. Und die Straße hat auch sehr schnell aufgehört. Also es war nicht mehr geteert oder so, wo man da mit dem Fahrrad hergefahren ist. Und dann konnten wir da über die Dörfer fahren. Also das können wir nur jedem empfehlen. Also wir sind froh, dass wir keine Platten hatten, weil ich glaube, das wäre ein bisschen blöd geworden. Wobei die Menschen einem bestimmt geholfen hätten. Die waren schon sehr, sehr nett alle. Und generell Fahrradausleihen in Luang Prabang ist auch ein Ding. Also eigentlich die meisten Hostels bieten das sogar schon von vornherein an, dass man dort Fahrräder ausleihen kann.
Ja, unseres aber nicht.
Unseres nicht, ja.
Unseres nicht. Und wir mussten dann tatsächlich unseren Reisepass abgeben. Da war ein bisschen mulmig zumute, dass man halt den Reisepass dann bei irgendeinem Hotel halt abgeben muss gegen so ein klappriges Rad, was halt irgendwie 1 Euro wert ist wahrscheinlich da vor Ort. Ja, also. Aber haben wir ja wieder bekommen und war unberechtigt.
Mhm. Aber kann ich verstehen, dass sich das komisch anfühlt, ja.
Ja. Wäre mir aber ja sonst immer gehört, auf keinen Fall Reisepass außer Hand geben, das ist das Wichtigste im Urlaub.
Und ihr so, auch für dieses Fahrrad gerne, hier, nehmt ihr.
Ja. Ja, wir haben uns aber extra ein Hotel und nicht irgendwie so einen Stand mit Fahrrädern ausgesucht, sondern da haben wir es eigentlich schon. Ich denke mal, beim Hotel muss man ja sowieso auch seinen Reisepass immer zeigen und die kopieren den. Da haben wir dann gesagt, okay. Voll. Ich glaube, bei so einem einfach nur Fahrradfahrer hätten wir wahrscheinlich ungern gelassen. Ja.
Aber ja, so im Pop-Up-Store.
Ja. In Laos haben sie jetzt aber nicht immer unbedingt den Reisepass sehen wollen. Das war ein bisschen unkonventioneller in den Hotels, würde ich sagen.
Ja. Es klingt total spannend, auch wenn man hier wirklich so die Karte anguckt, dass die meisten Städte sind wirklich in der Nähe dieser Flüsse. Mhm. Und dazwischen ist ja grün. Also das heißt, 2 Ausflüge, einmal mit dem Rad und der zweite war?
Auf so eine Reisfarm, wo wir dann selber auch beim Reisfarm mithelfen durften. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stationen das waren.
Die heißt Living Land Farm. Es ist schon ein Touristending in Luang Prabang, was man machen kann. Wir haben uns dann vorher nochmal informiert. Die machen das aber so, die bauen im Prinzip Reis für die Stadt an. Also die Restaurants kaufen dort den Reis und die verkaufen auch keinen Reis irgendwie international, sondern das ist alles in Luang Prabang für Luang Prabang sozusagen. Und die bieten dann auch im Prinzip an, dass man mal von dem Saatkorn bis zum fertigen Reis so alle Schritte mit denen durchgeht auf der Farm selber.
Aber es startet noch weiter vorher, also vorm Saatkorn, weil man ja das Feld auch schon vorbereiten muss. Und da konnte man auch mit einem Büffel oder hinter einem Büffel her dann das Feld vorbereiten. Robin hat es dann ausprobiert. Also es war bestimmt kniehoch tief, der Matsch, wo er dann drinnen stand. Und dann schön pinkelt er dann dahin. Der
ist dann stehen geblieben, weil er erstmal vor meinen Füßen gepinkelt.
Kurz vorher dann noch groß reingemacht. So, okay, ich muss da nicht rein. Viel Spaß.
Ich will auch nicht rein. Ich habe das Bild davon gesehen und für alle, die sich jetzt denken, oh, das hätte ich auch gerne gesehen, die Bilder zu der Folge gibt es wie immer bei uns auf lebroad_pod bei Instagram zu sehen. Ja, sehr, sehr spannend. Wenn man an Luang Prabang so ein bisschen ranzoomt, sieht man auch, was es da so an Highlights rundherum gibt. Und da gibt es auch noch die ein oder anderen Wasserfälle und auch den Nationalpark Nam Dom Park. Seid ihr, ich sehe gerade schon Kopfschütteln, ihr seid nicht in diese Richtung weiter. Vielleicht stelle ich einfach keine Mutmaßungen an, sondern frage euch einfach, wie ging es bei euch weiter?
Ja, wir haben zwar diese Fahrradtour nur Prabang gemacht, aber irgendwie waren wir da noch nicht. Wir sind noch nicht so weit rumgekommen mit Rollerfahren und so weiter, deshalb haben wir uns da keinen Roller gemietet und dann ist schon deutlich schwieriger, diese Orte etwas außerhalb, eigentlich fast unmöglich, diese Orte außerhalb von Luang Prabang zu erreichen, außer man mietet sich dann vielleicht einen Tuk-Tuk-Fahrer für einen Tag oder sowas. Dann gut, dann kommt man wahrscheinlich überall hin, wo das Tuk-Tuk auch hinkommt.
Könnte man sich auch selbst ein Auto leihen da? Also wäre das grundsätzlich möglich? Gibt es die Struktur dafür?
Also die Straßen dafür gibt es, ja. Ob es ein Autoverleih gibt, würde ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das ein Ding ist, ein Auto zu leihen in Laos. Nee.
Ich meine, an sich müsste ja auch irgendwo der Flughafen von Luang Prabang sein. Und also wir haben den Flughafen halt nicht gesehen, weil wir anders angereist sind. Und da gibt es bestimmt was. Also es ist jetzt nicht so wie so eine riesige asiatische Großstadt, irgendwie Hanoi oder so, wo man halt Angst um sein Leben haben muss oder um den Spiegel, weil da halt so viel los ist. Also man hätte da jetzt auch wahrscheinlich...
Ja, also es gibt auch keinen Verkehr, muss man auch, also so gut wie keinen Verkehr, das muss man auch dazu sagen. Also,
wie seid ihr dann von A nach B gekommen?
Ja, das, ich glaube, jetzt ist mein Turn, eine Geschichte zu erzählen. unser nächster Ort, wo wir hin wollten, wo wir auch hingefahren sind, heißt Luang Namta. Das ist nochmal von Luang Prabang im Norden des Landes. Es ist auch nicht unbedingt ein Ort, der, glaube ich, groß auf den Touristenkarten drauf ist oder den viele auf dem Schirm haben. Unser Hintergedanke war zum einen, wir wollten einfach noch mal ein bisschen nochmal das ländliche Laos sehen. Wir wussten ja nicht, dass Luang Prabang schon ländlich ist, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand schaut. Und wir wollten da eine Wandertour machen. Und der zweite Grund, warum wir uns den Ort ausgesucht haben, es gibt eine Zugstrecke, die durch Laos geht. Die führt von Vientiane, das ist so... Ja, es ist so Mitte Süden von Luang Prabang, führt die hoch nach China. Und die fährt im Prinzip von Vientiane über Luang Prabang an Luangnamta vorbei, hoch Richtung China. Das ist auch, glaube ich, das Modernste, was das Land zu bieten hat, muss man sagen. Die wurde auch von China gebaut oder zumindest sehr stark mitfinanziert. Und das ist sozusagen der schnellste Weg, dort zumindest diese Orte an der Strecke zu erleben. Also wir hatten, glaube ich, die Wahl zwischen 2 Stunden Zugfahrt und 9 Stunden Busfahrt oder sowas.
Das ist ein No-Brainer.
Genau, weil das Land auch sehr bergig ist und die Straßen sehr schlecht sind und die Busfahrten da wirklich ewig dauern. Deshalb haben wir uns direkt Orte gesucht, die irgendwie in dieser Zugstrecke liegen.
Mhm.
Ja, und dann kamen wir da an. Wir haben gedacht, gut, Zugfahren kennt man ja aus Deutschland. Sollten wir hinbekommen, muss man nicht viel recherchieren vorher. Haben uns dann über unser Hostel bzw. ein anderes Hostel wiederum Tickets besorgt in Luang Prabang für den Zug. Das hat auch soweit so gut geklappt. Der Bahnhof ist dann wieder ein bisschen außerhalb, da muss man dann wieder sich hinbringen lassen. Und der Bahnhof, wenn man davor steht, das ist wirklich das modernste Gebäude, was wir bisher in dem gesamten Land gesehen hatten. Eher wie ein Flughafen. Und damit ging es dann auch los. Wir wollten einfach nur unsere Tickets abgeholt, wollten dann in den Bahnhof rein und dann stand schon Security-Check. Haben uns schon gewundert, wir wollen eigentlich nur im Zug fahren, okay. Und dann wurde man im Prinzip wie im Flughafen, Koffer, Rucksack durch diesen Scanner durchgefahren. Man selber wurde durch den Metalldetektor geführt, wurde dann nochmal abgetastet. Und gut, wir sind ja als Backpacker unterwegs gewesen. Wir hatten dann ein Taschenmesser und so ein Klappmesser zum Obstschneiden haben wir es meistens benutzt dabei gehabt.
Und Moskitospray.
Und Moskitospray, genau. Mhm. Das war in so einer, wie so eine Deo-Dose, also ein bisschen unter Druck. Und das haben die uns dann abgenommen, oder eigentlich haben sie es dir abgenommen, was in deinem Rucksack drin war.
Mhm.
Ich war da noch ein bisschen dahinter und dann war es auch schon weg und dann haben wir noch gefragt.
Also die haben es direkt in den Mülleimer da geschmissen. Durfte man nicht mehr mitnehmen.
Ja. Ja, also das durfte man nicht mehr mitnehmen, wir hatten uns davor nicht informiert. War dann komisch, wir haben dann auch ewig versucht, mit denen zu diskutieren. Aber war nicht wiederzuholen. Zugfahren ist da unter strengen Sicherheitsbedingungen irgendwie. Ja, und dann haben wir uns schon verabschiedet von unseren Taschenmessern. Und dann haben wir da gewartet auf den Zug. Und dann habe ich die Security-Leute gesehen. Ich habe die Security-Leute gesehen, wie die mit unseren Messern so gespielt haben. Die haben das so aufgeklappt, haben so getestet. Boah, ist ja scharf und waren so richtig happy damit. Und in dem Moment haben die mich angeguckt, ich habe die angeguckt, unsere Blicke haben uns getroffen. Und ich habe mir gedacht, ist nicht deren Ernst jetzt.
Mhm.
Das ist auch so ein bisschen so provokant. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du mal hin und guck mal, ob ich irgendwas erreichen kann. Deine Annika hat sich schon gedacht, oh, was ist jetzt los mit ihm, lass sie noch die Messer haben. Und dann, die wussten aber schon irgendwie so, wie die geguckt haben, haben die auch schon gedacht, so, ja, okay, jetzt müssen wir vielleicht nochmal mit dem reden. Und dann habe ich nochmal mit denen diskutiert, wieso, weshalb, warum und so weiter. Und dass wir noch länger unterwegs sind und das gern bräuchten und so weiter. Und vielleicht ist aber auch genau deren Masche. Und dann haben wir uns am Ende drauf geeinigt. Das ist auch alles videoüberwacht, dass wir uns auf dem Männerklo treffen. Ich bringe 10 Euro mit und dann gibt es die 2 Messer zurück. War Annika natürlich nicht unbedingt happy mit, dass ich jetzt gleich auf den einzigen nicht videoüberwachten Bereich von dem Bahnhof gehe und dann mit den Leuten mich mit 2 Messern treffe.
Mhm.
Ja, aber ich konnte es dann zurückkaufen. Das war dann einigermaßen problemlos. Vielleicht ist es auch, wir haben dann habe ich mal ein bisschen bei Google Maps die Bewertungen gesehen, das ist jetzt auch kein Einzelfall. Ich glaube auch teilweise, wenn sie wollen, dann finden die halt was anderes, was gerade nicht erlaubt ist. Ne? Also
ja. Die
bessern sich da ein bisschen ihr Taschengeld mit auf. Am Ende hatten wir unsere Messer, waren happy. Problem war, dass wir wieder den Zug noch zurück zu unseren danach die Destination nehmen mussten.
Mhm.
Da haben wir dann die Messer wirklich mit all unseren Elektronikartikeln, mit elektrischen Zahnbürsten und alles irgendwie zusammengepackt und in einem Bündel gemacht, haben gedacht, okay, vielleicht erkennt man beim Bündel nicht, was alles drin ist. Und da sind wir auf dem Rückweg tatsächlich mit durchgekommen. Ne?
Ah ja, okay. Ja, das ist ein guter Tipp. Bündelt euer Hab und Gut.
Ja, also die ganzen Metallsachen halt irgendwie also, auf einen.
Vielleicht
auf
war
einen
auch einfach der Mensch, der das kontrolliert hat, nicht so streng, kann ja alles sein, aber.
Ja, aber also ich hatte da schon vorher halt einigermaßen lange mit denen diskutiert, weil ich dachte, boah, 2 Taschenmesser und beide eigentlich auch ziemlich gut, wäre jetzt schon wirklich sehr schade. Und dann erst haben sie halt so getan, als würden sie kein Englisch sprechen. Dann haben sie noch den geholt. Dann haben sie noch irgendeinen höheren Security-Menschen geholt. Aber die haben immer irgendwie so ein bisschen den Anschein gemacht, so, ja, vielleicht ist was möglich. Und dann habe ich denen dann auch angeboten quasi, so, ja, 10 Euro irgendwie. Da waren sie aber noch nein. Aber als ich dann halt auf Toilette gegangen bin, dann war das so, dass die dann halt mit dem Messer gespielt haben und du hast es gesehen und dann, ja.
Ja.
Bekommen. Ich habe auch schon im Kopf da schon Horrorvorstellungen gehabt, dass ich gleich auf Toilette gehen muss und dann sehe ich da Blut überströmen rum.
Und alles wegen 10 Euro oder 2 Meter.
Ja.
Ja. Ja, also wir haben schon öfter Reisen besprochen, in denen, ich sag mal, leichtere Korruption schon irgendwie so Thema war, besonders beim Reisen. Ist natürlich ein größeres strukturelles Thema, was dahinter steht, dass man so als Einzelperson halt auch nicht erfassen kann und mit unserem eurozentrischen Blick darauf sowieso nicht. Ja, ist ja auch ein Privileg, das behaupten zu können. Aber ja, muss man halt auch irgendwie ein bisschen dann drauf gefasst sein. Von daher gut, dass wir es immer wieder ansprechen. Es gehört dazu zum Reisen. Also das heißt, ihr seid schon mehr oder weniger gut mit euren Taschenmessern am Zielort angekommen. Oder gab es noch irgendwelche Hiccups auf der Reise?
Magst du mal ganz kurz schauen. Also man ist nicht genau bis nach Luang Namtha mit dem Zug gekommen, sondern musste dann noch so anderthalb Stunden mit einem Minivan dann von dieser Bahnstation nach Luang Namtha fahren. Und wir hatten halt auch inklusive dieses Minivans, glaube ich, gebucht. Und dann haben wir aber ziemlich lange noch da an der Bahnstation gewartet, bis der Minivan dann losfuhr. Und ich glaube, wir mussten dann auch erstmal noch den Minivan wieder tauschen. Ja, irgendwie hat sich das auch ein bisschen gezogen. Aber am Ende sind wir angekommen. Also hat dann schon gepasst. Aber war dann nicht getan, dass man mit dem Zug da angekommen ist, sondern man musste halt noch mal anderthalb Stunden weiter mit dem Minivan fahren.
Ich habe auch gerade gesehen, Luang Namtha hat auch einen Flughafen, also so klein und ländlich wirkt es dann von der Stadt erstmal nicht, aber ihr seid wahrscheinlich auch so ein bisschen dann außerhalb gegangen für eure Wanderung, oder?
Ja, genau. Also in Luang Namtha waren wir in Summe 2 Nächte, eine Nacht, nachdem wir halt angekommen sind, und dann fing die Wandertour an und die war dann mit 2 Übernachtungen, und nach dieser Wandertour am letzten Tag haben wir dann halt nochmal eine Nacht in Luang Namtha übernachtet, dass wir halt dann nicht den Stress mit dem Zug haben. Genau, aber ansonsten hat Luang Namtha, zumindest soweit, was wir gesehen haben, jetzt nichts wirklich Bedeutendes zu bieten gehabt. Also wir haben uns ehrlich gesagt irgendwie auch so ein bisschen unwohl gefühlt. Waren auch einigermaßen viele Straßenhunde, die einen nicht verfolgt haben, aber ja doch irgendwie schon ein bisschen verfolgt haben. Also sie haben nichts getan. Wir waren auch sehr, sehr wenige andere westliche Leute da. Aber ich meine, das jetzt trägt jetzt ja nichts bei, dass man sich unwohl fühlt. Aber es war einfach ein bisschen ausgestorben auch. Im Supermarkt, der war gefühlt auch halb leer.
Ja. Die Stadt an sich, die hat nichts zu bieten gehabt.
Ja, Unterkunft war jetzt auch nicht so der Brüller. Also hat einfach nur den Zweck erfüllt, sage ich mal. Und naja, wir waren ja eh fürs Highlight, die Wandertour dann da.
Ja, berichtet darüber gerne mal. Welche Strecke seid ihr gewandert? War das ein Trail, den ihr gemacht habt? Und was habt ihr da erlebt?
Genau, wir sind im Namha Nationalpark gewandert. Und wir haben das mit Guides gemacht. Also wir sind nicht einfach so selber losgewandert, sondern wir haben eine Wandertour vorher gebucht mit den 2 Übernachtungen. Das war dann eine Gruppe von...
Zu sechst waren wir, genau.
2 französische Männer waren noch dabei, ein deutsches Mädchen und ein Chinese war es, glaube ich. Der war ganz lustig, kann man gleich noch ein bisschen erzählen. Genau, da gibt es dann auch im Prinzip, man konnte sich auch online sich vorher informieren und so weiter. Vor Ort gibt es dann so 3, 4... Ja, Tourist Offices, die diese Wanderung anbieten. Ich glaube, die unterstützen sich dann auch gegenseitig, sodass dann jeden Tag irgendwie eine Wandergruppe zumindest zusammenkommt, dass dann so jeden Tag das losgehen kann. Und wir sind dann morgens, ich glaube, so ein Klassiker bei südostasiatischen Sachen, erstmal zum Markt gefahren. Und das war wirklich, das war schon ein wilder Markt. Also es war so ein Markt, wo man sich wirklich das lebende Huhn noch aussucht, damit es dann vor den Augen geschlachtet wird. Also...
Nicht unbedingt für deine Augen wahrscheinlich.
Nee.
Da gab es auch Frösche gebraten am Spieß zu kaufen und so Sachen. Also das war schon nicht mehr der Touri-Markt, den man vielleicht in Thailand hat.
Wo wir uns dann auch nicht unbedingt noch was gekauft haben.
Nee. Es ist noch für so einen Trail, also egal ob vegan oder nicht, echt ein bisschen unpraktisch, so ein totes Huhn dabei zu haben, glaube ich.
Richtig. Ja, und genau, da haben wir, für uns wurde dann, glaube ich, so Reis gekauft und halt für uns ein bisschen Gemüse und so Sachen. Also das haben die dann da alles eingekauft. Dann ging es mit dem Minibus, ging es dann weiter zum Startpunkt. Das war so ein kleines laotisches Dorf, was noch an so einem mittelgroßen Landstraße, würde ich sagen, lag.
Aber ich glaube, viel mehr als 10 Häuser waren da jetzt nicht unbedingt in diesem Dorf. Nee. Aber es war eine ausgebaute Straße, also Landstraße ist da zumindest schon das richtige Wort.
Genau, und dann sind wir mit unseren 3 Guides, jeder hat dann seinen Rucksack dabei gehabt und wir sind dann einfach losgelaufen. Da ging es dann sehr lang bergauf, wirklich schöne Landschaften an Reisterrassen vorbei, durch den Wald, durch den Dschungel, wobei das jetzt nicht so ein Dschungel mit riesigen Mammutbäumen oder sonst irgendwas war, sondern eigentlich eher wie ein deutscher Wald vom Feeling her, würde ich sagen, wenn man dann wirklich im Wald war.
Aber schon auch engere Wege.
Also ja, schon engere Wege.
Also ist nicht, dass da die Eichen und man da jetzt riesig viel Platz hatte. Also es war auf jeden Fall schon Dschungelfeeling, aber jetzt keine Tiere oder so, die man beobachten konnte. Halt so ein paar Lianen,
genau,
und Gewächse.
Genau, es waren keine exotischen Tiere oder sonst was dabei, aber war wirklich eine schöne Tour erstmal. Und dann haben wir noch Mittagspause gemacht. Dann wurden so große Bananenblätter gesammelt, so als Teller benutzt. Und das Essen war erstaunlich gut, was wir da bekommen haben. Das haben wir alle mit den Fingern gegessen, aber das war erstaunlich gut.
Was sie auch alles mitgeschleppt haben, also ich weiß nicht, wie viele Kilo Reis die mitgeschleppt haben und auch sehr viele verschiedene Gemüsesorten und Variationen, also und auch viel Vegetarisches. Also wir hatten uns natürlich vorangegeben, dass wir uns vegetarisch ernähren. Ja, auf jeden Fall mehr als genug Auswahl und auch mehr als genug, dass man satt wurde.
Mhm.
Ja.
Wurde auch immer viel erklärt. Da kommt vielleicht der Chinese ins Spiel. Der, also wir glauben, und so hat er es auch gesagt, das ist das erste Mal, wo der so wirklich in der Natur war. Der war bestimmt gut 30 Jahre alt.
Mhm.
Und er hat wirklich jedes Mal, wenn der irgendeine Pflanze gesehen hat, zum Beispiel gefragt, ob er die essen kann.
Okay.
Also, und der ist auch die ganze Zeit gestolpert, also irgendwie da so tapsig, wie so ein, weiß ich nicht, also
Panda-Bär.
Wie ein Panda-Bär. Der ist mal gestolpert, okay. Ist wieder aufgestanden, dann ist er wieder hingefallen, hat er gefragt, ob er das essen kann, was er gerade auf dem Boden gefunden hat. Irgendwie hat er die ganze Gruppe irgendwie doch glücklich gemacht.
Ja, und dann hat er irgendwann hat er doch auch sogar was schon in den Mund genommen, was, wo er dachte, irgendeine Beere oder so, und da hat er schon im Mund gehabt und dann habe ich gesagt, so, nee, ist giftig. Und
dann, ja, stimmt, dann haben die gesagt, es giftig ist. Aber ihm ging es gut. Er hatte sehr viel Spaß.
Yeah.
Ja, klingt unterhaltsam auf jeden Fall.
Ja, und zum Nachtlager sind wir dann auf so eine Lichtung gekommen. Da ist dann so ein Holzhaus gestanden, beziehungsweise zwei Holzhäuser. Und an so einem Fluss konnte man sich da ein bisschen waschen. Und eine Toilette war dann in so einem kleinen Toilettenhaus. Und ja, in dieser Holzhütte haben wir dann nachts übernachtet. Da hat dann jeder einen Schlafsack bekommen und auf so einer Isomatte übernachtet. Also wirklich eine... Hätte man auf dem Boden schlafen können. Also eine sehr dünne Isomatte.
Mhm.
Haben wir dann bekommen. Es war auch recht frisch. Wir waren zum Glück einigermaßen warm angezogen, hatten Jacken und so weiter dabei. Abends wurde Lagerfeuer gemacht, dann wurde für uns wieder gekocht. Morgens gab es auch dann wieder Rührei, haben die gemacht. Die haben, glaube ich, auch irgendwie 20 Eier mitgeschleppt in ihren Rucksäcken. Haben dann Rührei gemacht. Der Guide hat dann noch aus Bambusrohr so kleine Becher für uns geschnitzt, wo man dann draus trinken konnte. Hat dann auch sogar so... Was mit seinem Messer reingraviert, einen Esel hat er, glaube ich, ja, auf deinen
Becher
drauf gemacht.
Für dich ein Otter.
Für mich ein Otter, also der war wirklich super kreativ und konnte das alles so machen. Und dann haben die sich Geschichten erzählt und die Franzosen, die dabei waren, die sind auch sehr viel schon rumgekommen. Einmal auch mit dem Segelschiff über den Atlantik und so Sachen, die haben dann auch Geschichten erzählt. Also es war wirklich schön, man konnte echt viele Sterne noch sehen, weil es einfach im Nirgendwo war.
Mhm.
Genau. Und am nächsten Tag haben wir dann alle unsere Sachen gepackt und dann ging es weiter.
Und dann ging es wieder über Stock und Stein und noch mehr Dörfer und Reisterrassen, über die man dann so rübergegangen ist. Kurz vor Ende war nochmal ein Highlight der Wanderung auf jeden Fall, eine sehr baufällige Brücke. Ja, fehlten einige Strieben und also, ihr seht es natürlich jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, aber... der hat sich auf jeden Fall schon ganz gut gebogen und die Seile, wo man sich festhalten konnte, waren jetzt auch eher mehr oder weniger existent. Du hast dich dann rüber getraut, ich bin dann durch den Fluss gewartet, habe meine Schuhe ausgezogen und da bin dann halt durchgelaufen, aber ja, war auf jeden Fall ein Abenteuer, da auch zu sehen, wie du rüber gehst. Also
das sah aus wie die Brücke, die man aus so Filmen kennt, die dann so kurz vor Ende einkracht und dann alle sich dran festhalten müssen noch.
Mhm.
Ja, ich glaube, die war bestimmt 5-6 Meter hoch. Ja, also bei uns nennt man das Klettergarten, würde ich sagen. Und man kriegt dann eine Sicherung dabei. Also
TÜV Rheinland ist aber nicht vorbeigekommen.
Besser nicht.
Ja, ich scrolle hier nebenbei so ein bisschen durch die Fotos, die zu dem Nationalpark gehören. Und da sind auch so ein paar Brücken tatsächlich. Also ich dachte die ganze Zeit, ach, das könnte sie sein. Scroll ein bisschen weiter, noch so eine Brücke. Das könnte sie auch sein. Also die Chance, dass man auf so eine Brücke stößt, ist dann doch anscheinend recht groß. Und es gab übrigens auch ein Bild von einer großen Spinne.
Ach so.
Also es gibt sie offenbar doch genau in diesem Gebiet. Und, oh, süße Babyhunde. Okay, wir gehen weiter. Aber habt ihr da, also war das ein bestimmter Trail, den ihr gemacht habt, oder ist das einfach irgendwie, man meldet sich bei denen und die sagen, alles klar, ja, zwei Tage laufen wir irgendwo lang?
Also ich glaube, das war so ein bisschen Verbindungswege zwischen den verschiedenen Dörfern. Also man hat immer mal wieder dann Einheimische gesehen, die dann irgendwie entweder Holz gehackt haben oder Holz auf dem Rücken hatten und dann von A nach B gelaufen sind. Also ich glaube, denen ist jetzt das Thema Wandern, also wie wir es jetzt einfach nur aus Spaß machen, jetzt nicht so ein Ding, sondern die machen ja körperliche Arbeit in der Landwirtschaft und nutzen das dann eher als Trails. Und ich glaube, für Touris haben sie es jetzt auch nicht extra ausgebaut, weil da jetzt ja, keine Ahnung, pro Tag laufen halt 6 Touris durch.
Ja, nee, das war kein bekannter Trail, also nicht, dass du bist.
Aber ja, wie gesagt, ich denke, es waren so Verbindungswege einfach zwischen den verschiedenen Dörfern, sind dann auch teilweise durch Dörfer durchgekommen. Ja, war auch super interessant zu sehen, wie die Leute da leben mit den Schulen. Oft sitzen dann die Männer irgendwie auch vor manchen Gebäuden und trinken sich Happy Water. Also Happy Water ist da irgendwie deren selbstgebrautes Getränk.
Das ist schon das 10. Highlight, wir haben schon 10-mal Highlight gesagt, aber zweite Übernachtung war dann wirklich in so einem laotischen Dorf. Also wirklich Dorf. Also man muss über so einen Feldweg, der auch nicht breit genug ist für ein Auto, muss man, glaube ich, mehrere Stunden dann irgendwie in die Stadt müsste man laufen, wenn man nicht dann über die Berge fährt, wie auch immer. Und da haben wir dann wirklich, die stehen auf so Stelzen, die Häuser, die da sind, und die Leute, die haben halt keinen Beruf. Also das ist, deren Leben ist dieses Dorfleben, die bauen da ein bisschen was an. Einmal die Woche kommt vielleicht jemand mit einem Roller aus der Stadt und verkauft nochmal was. Mhm. Die haben da eine kleine Schule, die aber auch nur aus so Entwicklungsprojektgeldern finanziert wurde, wo im Prinzip einfach vorne eine Tafel, 4 Holzbänke und man kann auch von drinnen nach draußen gucken, so dicht ist das Gebäude dann auch, besteht. Und dort haben wir dann in einem von diesen Häusern übernachtet, im Wohnzimmer von einer Familie. Also ich meine, die werden das schon öfter machen, das ist, glaube ich, die exklusiv, dass wir das gemacht haben. Mhm. Aber wirklich, da haben die Moskitonetze aufgespannt. Wir haben da, jeder hat ein Moskitonetz bekommen und hat sich da auf den Boden gelegt, und da haben wir dann im Wohnzimmer von denen übernachtet. Und es war super interessant, das zu sehen, wie die da leben. Also wirklich am Fluss sich waschen, dann kurz durch das Beet versuchen, nichts kaputt zu machen, und dann läuft da ein ganz kleiner Feldweg durch, die Häuser stehen auf Stelzen und es gibt eigentlich keinen Strom, es gibt ein bisschen fließend Wasser, auch das wieder aus Entwicklungsprojekten, da standen dann überall so kleine Tafeln, das war, glaube ich, auch teilweise von der EU oder aus Deutschland finanziert, dass sie da Wasser in dieses Dorf gebracht haben. Die haben uns auch abends beim Essen, haben die uns tatsächlich aufgeteilt, weil die irgendwas... Die haben erklärt, die haben irgendwas Ekliges für uns gegessen mit Blut, Suppe und so Sachen. Also da haben die uns extra in einen anderen Raum gesteckt und uns für uns, sag ich mal, nicht so komisches Essen serviert. Also dann, im Endeffekt gab es wieder Reis mit Gemüse. Mhm. Also ja, das war wirklich ein super Erlebnis, einfach das zu sehen.
Und so den Nachmittagabend hat man dann ein bisschen auf dem Dorfplatz, sag ich mal, verbracht. Also Dorfplatz ist jetzt übertrieben, aber halt so... waren ja da ein paar Häuser auf Stelzen dann nebeneinander, und da war halt so eine freie Fläche, und da hatten sie dann halt so ein paar Mini-Plastikstühle und Baumstämme, wo wir uns dann hingesetzt haben. Die haben dann gekocht für uns, haben Lagerfeuer gemacht. Da gab es auch noch so ein mini-klappriges Toilettenhäuschen auch. Ich glaube auch, dass das aus einem Entwicklungsprojekt irgendwie aus der EU kam. Ja, aber sonst war da nicht viel, ne? Ja.
Das ist jetzt vielleicht eine sehr provokative Frage. Was ist da, was die Leute da hält? Also ist die Landwirtschaft da vonnöten, dass genau da irgendwas angebaut wird? Was ist es?
Ich glaube einfach so das Familiengefühl und dass sie sich auch nicht groß leisten können. Also die haben ja irgendwie kein Eigenkapital oder so, dass sie da jetzt irgendwie groß sich woanders was aufbauen könnten. Also die Häuser, die haben, haben sie dann auch selber aus den Materialien, die es da vor Ort gibt, erbaut. Mhm. Unser Guide, der lebt natürlich von unseren Tourismusausgaben und ist dann halt ein bisschen privilegierter, und er meinte auch schon, dass er, wenn man halt ein bisschen reicher ist, dann baut man sich ein Steinhaus, aber er ist da gefühlt auch schon seit 10 Jahren dran und es steht noch nicht mal die Hälfte der Steine, geschweige von Inneneinrichtungen oder so, gibt es da jetzt auch nicht unbedingt. Mhm. Ja, also das Leben ist da einfach.
Also da wird auch nichts exportiert oder so. Da ist jetzt auch nicht, dass irgendwie der Boden super nährreich ist, dass man da viel anbauen kann oder so. Das ist eigentlich komplette Selbsterhaltung in dem Dorf. Und ich glaube, viele kennen die Welt von außen jetzt nicht. Also ich meine, da, wo wir jetzt als Touristen reinkommen, die werden schon merken, da ist noch was. Aber viele haben einfach nicht die Möglichkeiten oder vielleicht auch nicht die Lust, sich da groß Ambitionen zu machen. Es gibt bestimmt mal ein, zwei, die vielleicht in die Stadt gehen zum Studieren dann. Und dann vielleicht ein bisschen Fortschritt aus unserer Sicht da reinbringen. Aber ansonsten ist es eigentlich ein Dorf, was zusammenhält und jeder tut etwas, dass das am Laufen gehalten wird.
Mhm. Also ich meine, das ist, wie gesagt, jetzt provokativ formuliert gewesen. Also der Grund, warum dieses Dorf da entstanden ist sozusagen, also muss ja irgendwas gegeben haben, warum man genau da besiedelt hat sozusagen und das dann über die Generation weiter ist. Genau, aber wenn es sich selbst erhält und wenn es funktioniert, gibt es halt keinen Grund weiterzusiedeln und also scheint ja zu passen, besonders mit unterstützenden Projekten.
Also an sich war das auf jeden Fall an einem Fluss gelegen, dass halt zumindest die Leute dann da halt auch, bevor da irgendwelche Entwicklungsprojekte waren, halt zumindest irgendwo auch eine Wasserquelle hatten. Mhm. Aber ja, ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass da jetzt die florierendste Landwirtschaft war. Also jetzt in dem Dorf, also direkt daneben hat man jetzt irgendwie auch keine Reisfelder gesehen oder Büffel. Es war wirklich eigentlich nur die paar Häuser.
Ja, also was so ein bisschen erzählt wurde, man muss denen halt auch dann beibringen, dass sie nicht den gesamten Wald drumherum abholzen. Man hat dann schon, man hat gesehen, man ist in dem Dorf und eigentlich, wenn man aus dem Dorf in jede Richtung guckt hat, dann war da schon kein Wald mehr und die jagen teilweise auch Tiere, die eigentlich unter Schutz stehen da, weil sie es einfach nicht anders kennen, teilweise dann auch als Nahrung benutzen. Das ist halt auch so ein bisschen so eine Aufgabe, denen beizubringen, ja, ihr wohnt da, ist eigentlich auch euer Land und so weiter, aber macht es halt so, dass ihr auch noch länger hier leben könnt. Ne? Also da, das ist, glaube ich, auch Teil dieser Bildungsprojekte, das so ein bisschen da aufrechtzuerhalten, dass man sagt, okay, wenn ihr abholzt, dann guckt, dass ihr auch irgendwo anders vielleicht wieder anpflanzt und so Sachen.
Und teilweise jetzt in dem Dorf, wo wir dann übernachtet haben, ist es mir nicht so aufgefallen, aber in einem davor war schon noch verhältnismäßig viel Müll dafür, dass sie ja eigentlich nicht viel von extern irgendwie immer so dazu bekommen haben. Also wie Robin schon meinte, es scheint da immer mal wieder jemand dann doch ins nächstgelegene größere Dorf zu fahren, wo es halt dann einen Supermarkt gibt. Ja, und dann halt, die haben halt keine Müllabfuhr, ne? Also dann wird es halt auf den Boden geschmissen und dann liegt es da halt.
Ja, und gleichzeitig halt so lustig, ne? Also da wird einem kleinen Dorf irgendwie gesagt, ihr dürft den Wald hier ringsum nicht so sehr abholzen und ihr solltet hier nicht den Müll liegen lassen. Und gleichzeitig werden so viele Wälder von der westlichen Welt komplett niedergerodet und eben nicht entsprechend aufgeforstet und unser Müll landet dann doch irgendwo an der Küste. Ja, also ist halt so der bittere Beigeschmack, der dem Ganzen so innewohnt. Aber ja, Selbsterhaltung auch und mit der Umwelt so im Einklang zu leben, ist natürlich auch ein Thema.
Ja, dann am nächsten Tag sollten wir eigentlich eine Kanutour, also wir sollten dann mit so kleinen Kanus, was heißt Kanus, so aufblasbare Kanus, sollten wir den Fluss entlang wieder nach Luang Namtha schippern, zumindest an einen Auffangpunkt, wo wir dann recht nah wieder an Luang Namtha waren. Es war nicht ganz so warm, man hat zwar kurze Sachen angehabt, aber zwischenzeitlich hat man schon sein Jäckchen nochmal drüber gezogen und wir haben uns schon reingesetzt und dann saßen wir im Prinzip schon in der Pfütze von dem Boden und haben gedacht, oh Gott, jetzt 4 Stunden lang oder 5 Stunden lang in dieser Pfütze sitzen. Und dann sind wir losgepaddelt und der Fluss hatte so wenig Wasser, dass man auch die ganze Zeit so mit seinen Hintern stecken geblieben ist. Dann musste man wieder aussteigen und weiterlaufen und dann haben die das, glaube ich, auch nach eine halbe Stunde oder so, nachdem wir wirklich nicht so weit gekommen sind, wie wir kommen sollten, haben wir das sozusagen abgebrochen, sind dann beim übernächsten Dorf ausgestiegen und haben dann anstatt mit dem Kanu sind wir dann zu Fuß weiter wieder Richtung Luang Namtha gewandert über so einen Berg und dann, ja, das war das gleiche Prinzip vom Wald und Wiesen und Reisfeldern, wie wir es vorher auch schon hatten, dann sind wir am Ende wieder in Luang Namtha gelandet.
Ja, die Kajaks, Kanus, wie auch immer, hat man auch auf den Fotos gesehen. Das ist anscheinend auch echt so ein Ding, dass man da mit da lang schippern kann. Aber ne, mit dem Merker, eventuell ist nicht genug Wasser da. Sollte man vielleicht in die Planung mit einkalkulieren. Und würdet ihr auch empfehlen, da dann wahrscheinlich allein schon, um die Strukturen vor Ort irgendwie zu unterstützen, dass man das mit einem Guide macht und nicht auf eigene Faust?
Ich glaube, man kann das auch gar nicht auf eigene Faust machen.
Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es nicht erlaubt ist, aber erstens wird es sehr schwierig, das alleine zu organisieren, weil die Wege sind gar nicht ausgeschildert. Also.
Ja.
Und es gibt eigentlich auch, wenn man genau diese eine Hütte nicht findet, gibt es eigentlich auch keinen Punkt, wo man so wirklich übernachten kann. Und in den Dörfern kommt man eigentlich ohne Guide meiner Meinung nach auch nicht so weit, dass man eigentlich übernachten kann. Und es kann auch sogar sein, dass es komplett verboten ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher.
Ja.
Also ja, auf jeden Fall mit Guide machen.
Okay, also ihr seid wieder angekommen, seid ein bisschen mehr gelaufen, als ihr ursprünglich wolltet. Wie war es körperlich so? War es sehr anstrengend oder würdet ihr sagen, war eigentlich easy? Irgendwo dazwischen?
Irgendwo dazwischen würde ich sagen. Also wir sind schon beide einigermaßen sportlich und machen gerne solche Touren. Also es ging schon.
Ich meine, ich sag mal so, der Chinese, der noch nie draußen war, der hat es ja auch geschafft, obwohl er die ganze Zeit gestolpert und so weiter. Von daher, es war schon machbar. Also da wurde auch nicht gehetzt. Mhm. Man hat auch immer Pausen gehabt. Man muss ja auch nicht sein ganzes Gepäck mitnehmen dann, sondern im Prinzip nur für ein oder zwei Tage. Großwechselsachen braucht man auch nicht riesig, weil Duschen gibt es ja auch nicht in dem Sinne. Mhm. Ist dann schon so ein bisschen Outdoor-Adventure, aber da war jetzt keiner von uns geschafft.
Andere Deutsche, die hat halt bei diesem Markt, hatte sie sich irgendwas gegessen und ich glaube, da hat sie sich dann irgendwie ein bisschen Lebensmittelvergiftung geholt oder so. Die war dann schon auch ordentlich am Pumpen.
Ja,
fertig. Ja. Genau, die wurde dann tatsächlich auch abgeholt.
Die ist dann nicht mehr mit nach Luang Namtha gewandert, sondern hat gesagt, wenn die Kajaks abgeholt werden, dann holt mich mit auf.
Ja. Und das heißt, ihr habt dann euer hauptsächliches Gepäck in Luang Namtha gelassen und habt nur quasi euer Wandergepäck mitgenommen.
Ja, genau, bei dem im Büro konnte man es einfach lassen und in der Unterkunft.
Wir haben sogar in der Unterkunft gelassen. Wir hatten eine Nacht in der Unterkunft da gebucht und haben dann weggefragt, wir kommen in 3 Tagen wieder, können wir die Sachen hier lassen und das war kein Problem.
Ja, oh, cool. Und habt ihr Komoot mitlaufen lassen? Wisst ihr, wie viele Kilometer es waren?
Nee, haben wir leider nicht mitlaufen lassen. Da war auch weder Internet, GPS, nichts. Also ich glaube, das hätte auch nicht geklappt. Nee, wissen wir leider nicht tatsächlich, oder? Ah doch, am ersten Tag 13 Kilometer, am zweiten dann 16.
Okay, ja.
Das war nicht so viel an, aber...
Ja, aber es ging schon sehr viel hoch auch.
Mhm. Ja, nur, dass man irgendwie so eine Hausnummer hat, ne, wenn man was in der Art plant, auf was man sich so einlässt. Ja, okay. Ja, super. Das ist doch sehr spannend. Also ich finde es voll cool. Ihr hattet ja relativ lange Zeit, ihr habt eine relativ lange Reise insgesamt gemacht und dass ihr unterwegs so viele verschiedene Reisestile irgendwie so miteinander verknüpft habt und so viele verschiedene Fortbewegungsmittel auch. Sehr, sehr spannend. Okay, wir sind zurück in Luang Namtha. Ihr hattet jetzt vorhin gesagt, ihr hattet da so, glaube ich, 4 Tage und jetzt hier waren es dann insgesamt 3 mit der Auswärtsübernachtung, glaube ich. Und ihr wart 2,5 Wochen unterwegs in Laos, richtig? Nur, dass wir in etwa wissen, wo wir uns so befinden. Okay, wo ging es dann weiter für euch?
Dann ging es nach Vang Vieng, da sind wir dann mit diesem Zug hingefahren, da hat er auch einen Halt gemacht. Ja, ist irgendwo zwischen Luang Prabang und der Hauptstadt Vientiane auf der Landkarte zu finden. Ja, ist so ein bisschen bekannt für so Adventure- und Outdoor-Games, sage ich mal. Also das war dann auch wieder einigermaßen touristisch. Also viele Backpacker in unserem Alter.
Also früher war das tatsächlich, glaube ich, wir kennen das nicht so, aber früher war es tatsächlich ein recht bekannter Partyort scheinbar, zumindest für südostasiatische Verhältnisse.
Mhm.
Auch mit sehr viel Alkohol, da gab es dann aber auch 1-2 Todesfälle bei Wassersportarten mit Alkohol und so weiter und seitdem, so hat zumindest auch unsere Recherche gesagt, dass das alles ein bisschen runtergefahren worden ist, dann mehr Richtung Outdoor-Adventure-Ort als junger Party und vielleicht auch etwas gefährlicher Ort, wobei das immer noch sehr touristisch war und sehr, sehr viele Backpacker und auch aber sehr viel Angebot für so Outdoor-Aktivitäten da. Und da wurde auch immer noch viel getrunken, muss man sagen.
Naja.
Okay. Was habt ihr da gemacht?
So was wir uns vorgenommen hatten, wofür es auch einigermaßen berühmt ist, ist eine Tour einfach auf so einem Schlauchbootreifen, also so ein
Tubing,
ja.
Wasser, auf so einem alten Reifen durch den Fluss sich gleiten lassen.
Ja, genau. Also da haben wir uns einfach bei irgendeinem Hinterhof gemeldet, wo wir gesehen haben, dass sie halt so Autoreifen haben und das anbieten. Und da wurden wir halt mit anderen Leuten dann noch zu einem Startplatz hingefahren und sind dann mit der großen Gruppe erst losgefahren. Und dann hätten wir, glaube ich, 3 Stopps gemacht. Wir haben dann aber gesagt, kein Bock mit der Gruppe weiter zu fahren. Wir fahren einfach weiter, haben uns dann losgelöst und sind dann zu zweit dann auf unseren Reifen dann den Fluss runtergeschippert.
Also ich glaube, das also auch am Rand des Flusses sind extrem viele Bars und wo auch Alkohol verkauft wird. Die Gruppe war auch so eine Backpacker-Gruppe und ich glaube, die haben auch schon vorgetrunken und so. Also die haben dann sehr laut da irgendwelche Party gemacht und dann gab es dann auch die 3 Stops für die, wo die wiederum in eine Bar gekommen sind und günstig was trinken konnten. Wir haben dann einfach so ein bisschen die Zeit genossen, weil der Ausblick ist wirklich schön. Man ist links und rechts eigentlich von so Karstfelsen, Bergen umgeben. Wenn gerade nicht die Bars sind, die auch dann sehr laute Musik anhaben, kann man sich da echt treiben lassen und die Landschaft genießen. Man ist im Wasser. Es war jetzt nicht super warm an dem Tag. Wir waren Ende Januar dort. Aber man konnte es schon genießen, so als doch dann Natur, Outdoor, Adventure auf dem Wasser.
Cool. Und man hat dann nur Badekleidung an oder kann man Neos mit ausleihen?
Nee, ich glaube, Neos konnte man jetzt nicht ausleihen. Wir hatten beide, wir haben so Surf-Shirts, dass man sich nicht den Rücken verbrennt oder so beim Surfen. Und die hatten wir einfach an, einfach so ein bisschen noch als Sonnen- und Kälteschutz.
Mhm. Ja. Und sind da, also es gibt ja bei manchen Flüssen die Relevanz von Wasser schon, um sich nicht die Füße aufzuschneiden im Zweifelsfall.
Hatten wir jetzt nicht an, aber der wäre auch einigermaßen tief.
Also die Reifen waren auch recht groß. Also ich glaube, da runter zu fallen war schon auch einmal so schwierig. Da hätte man auch schon wirklich sich anstrengen müssen. Aber es gab auch so Stromstellen, wo es dann doch flach war, wo man so ein bisschen lenken musste, dass man vielleicht nicht stecken bleibt.
Mhm.
Also wenn man da aussteigen müsste, sind, glaube ich, so Wasserschuhe gar nicht so schlecht. Aber wir haben jetzt da niemanden gesehen, der die anhatte oder dass die verliehen wurden oder so.
Okay.
Eigentlich steigt man nicht in dem Sinne aus, dass man auf der Fahrt aussteigt, sondern man wird dann, wenn in die Bars gezogen, dann schmeißen die einem ein Seil hin, man hält sich fest und die ziehen einen an den Rand.
Okay. Also definitiv eher so die entspannte Variante, weil ich habe sowas mal in Schottland gesehen, wo es tatsächlich auch ein bisschen Wildwasserteile gibt, wo man echt ein Neo anhat. Gut, Schottland ist ja auch ein bisschen frischer vielleicht. Und Helme und Wasserschuhe und so weiter. Also das sehe ich jetzt da nicht so. Da ist eher so langsames Schippern und das ein oder andere Getränk genießen oder weil den meisten war es wahrscheinlich dann schon über den Genuss hinaus.
Ja.
So. Aber ja, man ist ja ein bisschen rumgedümpelt und halt entspannt, also keine Stromschnellen.
Okay.
Ja. Und sonst, Robin hat es ja gerade schon gesagt, also in der Gegend sind halt richtig schöne Karstfelsen, wo wir dann teilweise auch ein bisschen noch rumspaziert, gewandert sind. Also gewandert ist jetzt übertrieben, ich hatte eher spaziert gesagt, es ging auch zu so einer kleinen Höhle, Tropfsteinhöhle auf der anderen Seite des Flusses, wo wir dann auch hingelaufen sind und dann auch noch ein paar mehr Treppenstufen gegangen sind und haben einfach auch ein bisschen so die Aussicht genießen. Also entlang des Flusses hat man dann doch auch echt eine schöne Aussicht gehabt. Mhm. Und in dem Dorf, also haben wir auch das Essen genossen und
In Summe muss man sagen, von unseren Stops and Lauses, glaube ich, das ist der Ort, der uns am wenigsten gefallen hat.
Okay. In Ordnung, weil also da haben wir uns halt jetzt nicht so ein Highlight draus gemacht wie die anderen, sag ich mal.
Also das auf dem Fluss, das war schon cool so, aber der Ort an sich jetzt nicht so. Das
okay. Ja.
Ja, kann man so sagen. Also so kulturmäßig war da jetzt ehrlich gesagt wenig bis gar nichts. Wie gesagt, ein bisschen immer noch so ein Partyort. Also obwohl schöne Natur drumherum ist, es ist schon viel Hostels, viel Party. Und im Vergleich zu den anderen hat es einfach, also für mich jetzt vor allem, auch ein bisschen zurückgesteckt, muss ich sagen.
Also wenn ich jetzt an die anderen Orte in Laos denke, also kannst du es nicht mithalten mit Luang Prabang, Luang Namcha oder zumindest jetzt der Wanderung und auch später Dundet.
Ja, wenn man sich die Bilder vor Ort anguckt, sieht man auch recht viel eben Kajaks, Kanus, so diese Geschichte. Ziplines habe ich jetzt schon gesehen und so. Also wirklich so das, da scheint es die Infrastruktur sehr gut für zu geben. Ich habe auch ein Floß gesehen und so. Also genau, wenn man da drauf steht, dann könnte das wirklich Place to be sein.
Und da haben wir dann aber in eine Sache noch, in Wang Wing, haben wir seit Ewigkeiten mal wieder eine Pizza gegessen. Die war eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht gut, aber in dem Moment hat sie schon sehr gut geschmeckt.
Das gibt's dann da schon, ja.
Ja, und da sind dann auch, ich weiß gar nicht, also es sind auch irgendwelche europäischen Touristen gewesen, die dann so rumgeschrien haben. Weißt du noch?
Ach so,
Also ich weiß gar nicht, ob der mit sich selber geschrien hat oder waren die zu zweit. Auf jeden Fall, dass wir dann auch nur schnell unsere Pizza reingehauen haben und dann schnell wieder raus sind, also... Der hätte wahrscheinlich auf jeden Fall auch genug getrunken an dem Tag.
Ja, so, das ist immer ein bisschen schade. Da ist man immer etwas peinlich berührt.
Ja.
Also, wenn man jetzt nicht so zu der Gang zählt und man sich nur denkt, so, oh mein Gott, peinlich. Wir sind nicht alle so.
Ja.
So, vielleicht hattet ihr es gesagt, wie lange wart ihr da?
Da waren wir eigentlich nur 2 Tage.
2 bis 3 Tage.
2 volle Tage, hätte ich gesagt. Vielleicht 3 Nächte, 2 volle Tage.
Mhm.
Ja, also auch nicht ewig. Und von da sind wir dann mit einer längeren Route nach Dundet gefahren. Sind wir da schon über Nacht gefahren? Ja, ne?
Ja, genau. Also wir sind nach Dondette als nächstes gefahren. Das ist auch der letzte Ort, den wir in Laos besucht haben. Das ist ganz, ganz, ganz im Süden, eigentlich sehr nah an der Grenze zu Kambodscha. Man muss sagen, Laos ist das einzige südostasiatische Land, was nicht am Meer liegt. Und trotzdem kann man da unten ein bisschen Inselfeeling bekommen, weil es liegt am Mekong. Und der Mekong ist da so extrem breit, also wirklich kilometerbreit, dass extrem viele kleine Inseln da zustande gekommen sind. Es wird dann auch irgendwie 4000 Islands oder so wird es genannt. Hat so ein bisschen so den Spitznamen, weil im Prinzip der Mekong dann überall durchfließt und man auf den Inseln sein kann. Und wir haben uns da so ein bisschen nach einer Recherche für Dondette entschieden. Und der Weg dahin war abenteuerlich, weil die Zugstrecke hört dann in Vientiane auf und den Rest muss man dann im Bus fahren. Ich versuche gerade nochmal auszusehen, ob wir gucken können, wie lange wir da gefahren sind, aber es war auch über Nacht. Wir haben dann, einmal sind wir nach Vientiane gefahren mit dem Bus, da muss man dann umsteigen und dann ist man nochmal mit einem Übernachtbus bis nach Dondette gefahren, beziehungsweise bis zu einer Fährstation, wo man dann mit einer Fähre nach Dondette kommt. Wir haben so einen Sleeperbus gebucht, wo man dann angeblich ein Bett hat, ein Doppelbett. Du musst jetzt sagen, wir sind nicht sonderlich groß, von daher war es uns okay, aber es war vielleicht so ein 90 Zentimeter Bett, auf jeden Fall keine 2 Meter lang, sondern eher so 1,70, 1,80 lang.
Also du bist doch schon mit den Füßen hinten dran gekommen. Also.
Ja, ich bin gut 1,70 groß. Okay. Wir haben uns da zu zweit hingelegt und dann die Nacht sozusagen verbracht. Es ging, aber man hat auch gemerkt, dass sehr schnell auch die Straße teilweise aufgehört hat, man dann rübergeruppelt ist über die Schlaglöcher und so weiter. Also wenn man etwas größer ist, dann hat man da, glaube ich, nicht viel Spaß und auch nicht viel Schlaf. Für uns war es in Summe okay, aber...
Ja, war okay. Wir hätten jetzt ja auch nicht, ich meine, ich wüsste auch nicht, wie wir sonst nach Dondette gekommen wären, weil Dondette hatte jetzt irgendwie auch keinen Flughafen oder so. Vielleicht hätte es ein bisschen weiter unten gewesen, aber wir wollten ja sowieso nicht fliegen, von dem her...
Das hat auf keinen Fall einen Flughafen.
Nee, also aber auch in der Gegend wäre es jetzt ja auch irgendwie weit entfernt der nächste Flughafen gewesen. Also wir wollten ja sowieso dann nachher nach Kambodscha, also irgendwie die Strecke hätten wir sowieso machen müssen mit dem Bus und dann haben wir es halt, ja, mit Zwischenstopp in Dondette gemacht.
Ja, aber als wir dann da waren, hat uns eigentlich so ein Paradies empfangen. Also wir sind dann mit der kleinen Fähre nach Dondette. Dondette ist im Prinzip eine wirklich kleine Insel, eine Insel, wo es auch keine Straßen gibt, es gibt ein paar kleine Tuk-Tuks, die dann vielleicht Touristen noch zu irgendwelchen Unterkünften bringen, aber eigentlich fährt man mit dem Fahrrad oder läuft in Dondette. Das sind auch so zwei Inseln, ich weiß gerade nicht, wie die zweite heißt, die direkt daneben ist, die sind mit einer Brücke verbunden. Mhm. Und im Prinzip ist es ein super relaxter Hängematten, Mekong, schönes Wetter, 35 Grad, Vibe gewesen, wir hatten auch eine Unterkunft, die stand auch direkt am Mekong auf so Stelzen. Ja, man konnte teilweise auch durch die Bretter so durchgucken, also es war wirklich kein gemauertes Gebäude irgendwie oder so, es waren dann auch Mückennetze über unseren Betten, draußen hangen Hängematten für jedes Zimmer bereit und da kann man wirklich komplett die Seele baumeln lassen an diesem Ort. Also wir haben uns da auch wieder Fahrräder ausgeliehen, die gab es dann auch wieder bei unserer Unterkunft, dann kann man da ganz entspannt die Inseln erkunden, rumfahren, anhalten, schauen. Ich konnte nach langer Zeit endlich mal wieder joggen gehen. Ist ja ein bisschen ein Südostasien-Problem, dass es ja keine wirklichen Bürgersteige oder sonst was gibt. Da war das gar kein Problem. Dann im Prinzip ist alles über diesen einen Fußgängerweg, der auch dann gut ausgebaut ist, verbunden. Und es war wirklich so ein Inselfeeling, obwohl man sehr weit weg vom Meer war.
Ja, also das war echt nochmal so ein bisschen Urlaub vom Urlaub. Also nachdem man die Tage davor ja oder die Wochen davor einfach Action, 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 Action hatten, haben wir da wirklich ein bisschen die Seele baumeln lassen und uns auch gefreut. Dann hat man die Büffel gesehen, dann hat man wieder ein paar kleine Dörfchen gesehen. Aber die Fahrradwege waren tatsächlich asphaltiert. Also es war schon auch für Touristen ausgelegt, waren auch einige da. Aber es war trotzdem noch super ursprünglich. Und auch so die Blicke auf den Mekong. Und wir waren halt auch mal bei so einem Wasserfallgebiet. Waren schon echt mega cool. Also ja.
Es gibt tatsächlich in der Nähe einen der breitesten Wasserfälle der Welt. Im Prinzip, weil der Mekong da so breit ist, gibt es ein Meer, so 5-6 Meter hohe Stromschnellen. Wir waren nicht direkt bei denen, glaube ich. Da müsste man dann nochmal auch wieder sehr viele Stunden investieren, bis man auch, wenn es auf der Karte einmal nah aussieht, da hinkommt. Aber wir haben dann andere Wasserfälle angeschaut. Und die waren echt schön, super breit. Überall ist es runtergeflossen, aufgeschäumt. Also ja, Mekong-Feeling pur.
Ja. Mhm. Jetzt in der Odunft will ich die halt ziemlich einfach. Also es gab zwar fließend Wasser, aber jetzt auch nicht warm oder so. Und ja, also wir haben da auch viel gelesen in der Hängematte, gechillt und einfach genossen, dass wir da waren.
Weiß, auf der ganzen Insel gibt es jetzt keine Luxushotels oder sonst was. Also das ist schon der Vibe davon. Auch sehr viele Backpacker, die dann da waren, aber auch gar kein Luxus. Und alles trotzdem noch einigermaßen ursprünglich, auch wenn es schon für die Verhältnisse recht touristisch war, aber es ist nicht so, dass da die Massen hinkommen. Also das verläuft sich sofort. Das ist vielleicht der Backpackern ein Geheimtipp, vielleicht noch ein bisschen bekannter, aber es ist nicht so, dass da jetzt großer Tourismus hinführt, irgendwelche Pauschalreisen oder sonst irgendwas.
Ja. Super spannend. Also wenn man sich da unten so das Gebiet auf Google Maps anschaut, sieht man oder lernt man schnell, dass Don anscheinend Insel heißt, weil das heißt alles irgendwas mit Don. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich Dondette dann gefunden hatte. Und wenn man dran zoomt, sieht man ja immer so die Highlights vor Ort, wo man essen kann, wo man unterkommen kann. Und da sind wirklich also erstaunlich viele so Guesthouses oder Backpacker-Houses auf einer relativ kleinen Insel. Also es ist auch wahrscheinlich die Erklärung, dass es sich so gut verläuft, weil es anscheinend wirklich die Infrastruktur dafür gibt, aber auf so eine süße, kleine Art und Weise und nicht auf die, wir ziehen jetzt hier ein Hoch aus, Hoch Art und Weise. Ja, also da mal so ranzoomen und die Highlights sich angucken, lohnt auf jeden Fall schon, wenn man sich jetzt vor Ort umschauen will, ohne nah an den großen Spinnen zu sein zum Beispiel.
Also essenstechnisch, also gab es da natürlich auch einiges Laotisches. Wir waren tatsächlich jeden Abend, wo wir dann waren, beim Inder. Weil wir so gerne Indisch essen und wir da vorher auch schon oft halt Laotisch oder Thailändisch, was ja doch oft ähnlich ist mit den Curries. Und dann waren wir halt so happy, den Inder gefunden zu haben. Der war auch einigermaßen in der Nähe von unserer Unterkunft. Und morgens waren wir dann bei so einem Frühstücks-Guesthaus, meist auch die einzigen. Da kam dann auch die Ziege dann rein, vorbei und ließ sich dann streicheln. Tschüss. Ja, weil die Hühner sind dann auch vorbeigekommen. Also es war irgendwie entspannt ursprünglich, aber halt trotzdem, wie du gesagt hast, die Infrastruktur war halt trotzdem da, aber ohne auf irgendeine aufdringliche Art und Weise.
Ja, ist wahrscheinlich das Hatim Indian Restaurant, was hier auch direkt angezeigt wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht mehrere indische Restaurants auf so einer kleinen Insel sind.
Das war eins unserer Lieblingsrestaurants auf der Reise. Es war auch so unglaublich günstig und lecker. Man saß dann auch wirklich so auf so Sitzkissen auf dem Boden, mehr oder weniger, an so einem ganz tiefen Tisch. Mhm. Das war richtig entspannt. Der war auch mal richtig voll. Man musste früh da sein.
Ja, das stimmt.
Um Platz zu bekommen.
Ja.
Schön. So, nochmal für alle und auch mich. Wie lange wart ihr jetzt da noch? Wie lange habt ihr da noch Urlaub vom Urlaub gemacht? Oder von der Reise?
Ich glaube, es waren so ungefähr 4 volle Tage. Ich hoffe, niemand rechnet nach, welche Tage wir sind. In Summe waren wir knapp 2,5 Wochen in Laos.
Ja.
Genau, also da hätte ich auch entweder 4 volle Tage oder 3 volle Tage. Vielleicht auch 4 volle Tage. Ja.
Schön. Also wenn man dann nochmal so ein bisschen Urlaubsfeeling, nicht nur Reise haben möchte, dann ist das anscheinend the place to be. Ihr seid dann von da aus wahrscheinlich dann schon noch ein Stückchen weiter. Also es lässt sich ja nicht behindern. Da ist, gehört die Reise dann wahrscheinlich auch wieder dazu, also die Anreise. Wo seid ihr hin? Wie seid ihr da hingekommen?
Genau, als wir dann da waren, wenn man das auch mal macht, dann muss man auch schon einen Plan haben, wie man dort wieder wegkommt. Ja, da es auch wieder touristisch war und eigentlich schon ein bisschen auf so einer Backpacker-Route auch liegt, konnte man dann vor Ort das wieder organisieren. Wir sind dann danach nach Kambodscha gereist, nach Siem Reap. Das ist der Ausgangsort für Angkor Wat. Und dann sind wir im Prinzip wieder den gleichen Weg mit der Fähre, dann mit einem Bus bis zur Grenze nach Kambodscha und dann von Kambodscha mit einem weiteren Bus bis nach Siem Reap gefahren. Mhm. Aber das konnte man wieder bei den Hostels oder bei den Guesthouses dort organisieren. Das wurde da mehr oder weniger alle Nase lang angeboten.
Also war ein bisschen weniger aufregend als die Anreise, aber ihr wart ja auch schon sehr nah der Grenze.
Ja, und die Grenze nach Kambodscha war auch einigermaßen entspannt. Also da hatten wir irgendwie vorher auch schon gehört, dass da irgendwie halt auch Korruption ein Thema sein soll und halt auch wieder mit den Dollarscheinen, dass die absolut perfekt sein müssten. Aber das war gefühlt einer der einfachsten Grenzübergänge. Also da waren wir dann positiv überrascht, ja.
Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant mit den neuen Dollarscheinen. Wisst ihr, warum das so ist?
Nee.
Ich habe es gerade angeguckt und so. Nein.
Ja, interessant.
Also grundsätzlich ist es generell nicht verkehrt, auf eine Reise nach Südostasien, unabhängig von den Grenzen, doch nochmal ein paar Dollar irgendwie mit dabei zu haben. Oft kriegt man aus den Automaten auch Dollar raus. Oder oft ist jetzt übertrieben. Ich glaube, in Laos eher nicht. Aber in Südostasien, vor allem in Kambodscha, kriegt man schon noch öfters aus den Automaten halt Geld raus, Dollar raus. Die Tour in Luang Namtha haben wir nämlich, glaube ich, auch mit Dollar bezahlt.
Ja, ansonsten wahrscheinlich so, kann mir vorstellen, relativ viel Bargeld. Zahlung, mhm, ja. Und aber mit der Landeswährung und wenn so offiziellere, größere Sachen sind, dann mit Dollar.
Ja, wir waren auf jeden Fall mehrfache Millionäre. Also ein Euro entspricht da 24.000 laotischen Kip. Mhm. Und
der größte Schein ist 100.000 Kip, also 4 Euro.
Ja,
okay. Das ist der größte Schein, den man dort bekommen kann.
Ja, und dann läufst du halt wirklich dann mit einem Bündel rum. Ich meine, du brauchst ja auch nicht viel Geld, weil alles so günstig ist, aber ja, halt mehr als 4 Euro brauchst du halt dann doch.
Ja, aber
so, und ja, auch die Unterkünfte muss man ja auch mit Bargeld meistens zahlen, dann vor Ort.
Mhm.
Ja. Also, und der Automat, ich glaube, der hat auch nur 100 Euro rausgegeben oder so. Also musste dann auch öfters immer mal wieder was abholen, weil wenn man halt, wie gesagt, die Unterkünfte und Essen und so, alles muss man halt dann doch bargeldmäßig bezahlen. Ne?
Ja, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Also gerade wenn man mit leichtem Gepäck unterwegs sein möchte, also es klingt jetzt blöd, aber dann sind viele dieser Scheine vielleicht auch einfach unhandlich und praktisch. Und wahrscheinlich gibt es auch nicht überall Automaten. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt nicht jedes Dorf einen hat.
Nee, auf gar keinen Fall.
Also in Luang Prabang haben wir natürlich öfters abgeholt. In Luang Namtha haben wir es extra vermieden, weil wir nicht wussten, ob es dann Automaten gibt. In Wang Vieng, da hat er doch noch eine Fehlermeldung ausgespuckt. Oder hat er nicht kurz meine Karte eingezogen und dann haben wir sie wieder rausbekommen. Also da dachten wir schon so, oh no, Karte weg. Aber war dann zum Glück doch nicht so.
Mhm.
Und ja gut, Don Dead. Vielleicht gibt es da einen, aber da haben wir auf jeden Fall auch vorher genug Geld dann in Wang Vieng abgeholt, weil wir dachten so, ja, wäre kacke, wenn wir halt dann kein Bargeld haben.
Schon, ja.
Ja. Aber wie gesagt, also zu Not ein paar Notdollar irgendwo immer im Hintergepäck noch mit dabei zu haben, ist generell nicht verkehrt. Also die nehmen sie halt überall eigentlich.
Ja, sehr gut. Okay, dann haben wir damit quasi eure Laos-Reise beendet.
Mhm.
Ihr hattet jetzt letztes Mal schon gesagt, dass das auch ein bisschen euer Highlight war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und dass Kambodscha dann eigentlich so das Land war, was euch am wenigsten gut gefallen hat. Das heißt, der Kontrast war dann wahrscheinlich auch relativ stark. Wir haben ja immer schon mal gesagt, dass wir uns auch vorstellen können, mal so einen Reise-Fail auch zu machen. Wobei Fail jetzt vielleicht ein bisschen großer Begriff ist. Aber falls ihr noch mal Lust habt auf eine Kambodscha-Folge, die nicht ganz so zu euren Erwartungen gelaufen ist, dann seid ihr sehr herzlich wieder willkommen. Vielleicht nicht direkt das nächste Mal, wir wollen ja auch anderen Leuten noch die Chance geben und unsere Liste ist ja relativ lang, aber ja, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne wieder vorbeischauen. Ist Laos für euch trotzdem, also klar Highlight, aber ist es für euch auch ein Land, was ihr nochmal bereisen wollen würdet?
Ja, ich finde schon, also die Sache ist, wir wissen nicht, wie viel noch übrig bleibt. Wir haben noch zwei Sachen, die wir nicht gemacht haben, die wir gerne machen würden. Einmal ist es Gibbon Adventure, heißt es. Das ist an der Grenze zu Thailand.
Mhm.
Das ist im Prinzip in einem Nationalpark und man wohnt dort in Baumhäusern.
Mhm.
Aber nicht so ein Baumhaus mit einer Leiter hoch, sondern ein Baumhaus 30 Meter mit einer Zipline hochgezogen hoch auf so einem riesen Baum und die setzen sich zumindest laut Homepage auch so ein bisschen dafür ein, dass dann auch illegale Abholzung in dem Nationalpark eingedämmt wird und dass die an Ranger bezahlen, die dann wiederum patrouillieren und schauen mit dem Geld, was eingenommen wird, ist nicht ganz günstig, war aber auch komplett über Monate ausgebucht. Also als wir dann gesagt haben, das wäre doch schön, haben wir keinen Platz mehr bekommen. Da, das wäre noch eine Sache und was auch noch gibt, was für uns aber nicht so in Frage kommt, es gibt so Motorradloops, also recht bekannt, wenn man sich da auskennt, das ist glaube ich Tak-Tek-Loop heißt der.
Mhm.
Da kann man mit dem Motorrad rumfahren, sehr landschaftlich, soll sehr schön sein, da wir nicht die Motorradfahrer sind, war das für uns raus. Also ich kann mir schon vorstellen, Laos nochmal zu besuchen, wobei man sagen muss, wir sagen dann mal, wenn wir Thailand so noch besuchen, dann nehmen wir uns die nicht touristischen Sachen raus. Ich glaube, die jetzt noch nicht touristischer sind in Laos, sind vielleicht, kommt man da gar nicht hin, wenn man nicht komplett auf eigene Faust alles macht. Also ich glaube, da gibt es dann vielleicht gar keine Busverbindung mehr hin. Deshalb würde ich vielleicht noch ein bisschen warten und dann mal schauen, wie sich das entwickelt hat, um dann nochmal die neuen Geheimtipps für Laos abfahren.
Ah, also in Laos, ich weiß, dass da auch auf jeden Fall auch so Ebenen sind, wo so Tonkrüge sind, das auch einigermaßen bekannt ist. War eine Freundin von mir auch schon, fand es auch cool. Wir haben es aufgrund der Zeit und Örtlichkeit halt für uns ausgeschlossen. Das wäre auch noch ein Thema. Aber also ich muss sagen, jetzt die nächsten Jahre muss ich eher nicht hin. Ich glaube, da gibt es auf der Welt noch mehr, was es noch mehr zu bieten hat. Also diese Gibbon Experience, auf jeden Fall super interessant. Aber wie Robin schon gesagt hat, also wir hatten halt mehrere Monate vorher geschaut, ob wir dann Platz bekommen und waren dann auch flexibel halt auch in der Zeit und war einfach schon komplett ausgebucht. Also das wäre was. Sonst glaube ich, dass jetzt beispielsweise in Thailand gibt es noch so viele Ecken, die man irgendwie entdecken kann. Wäre das jetzt in Südostasien eins der Länder, die ich jetzt noch eher als nächstes besuchen würde.
Ja, also würden mehr vom Gleichen bekommen, muss man sagen. Ja. Also so abwechslungsreich ist es dann nicht.
Ja, also was es halt ausgemacht hat, dass es halt ein Highlight ist, war einfach, dass es so ursprünglich war und wir uns halt nicht gefühlt haben, wie die Touristen hier nur durchgeschleust wurden und die jetzt halt das westliche Essen vorgesetzt bekommen haben irgendwie und halt da eben im Hochhaus sind oder so, sondern dass man halt, ja, jetzt beispielsweise in Dondet, die Frau vom Guesthouse hat dann noch, also die hat irgendwie kaum Englisch gesprochen, aber am Ende hat sie uns beiden noch ein Fußkettchen gegeben, so for good luck, und hat uns das so geknüpft mit so Knoten und so. Das war dann irgendwie so herzlich auch. Oder wie dann die Kinder halt, als wir Fahrradtouren gemacht haben, immer so gewunken haben und auch die Dörfer einfach so ursprünglich waren. Also ich glaube, das Gefühl, wenn man jetzt ein zweites Mal nach Laos kommt, hat man wahrscheinlich nicht nochmal, weil man das Gefühl ja schon mal hatte. Mhm. Genau. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht Leuten, die schon ein bisschen Backpacking erprobt sind. Wir sind da vorher ja dann auch schon ein paar Monate gereist. Weil es halt auch doch eigentlich war es schon auch einigermaßen einfach zu bereisen, weil es schon auch immer Büros gab, wo man dann halt den Transfer von A nach B dann buchen konnte oder einfach online über One2Go Asia, und Unterkünfte haben wir eigentlich auch immer über Booking.com gebucht und haben halt immer geschaut, dass es mindestens 8 von 10 Sternen hat und die Kommentare vernünftig sind und haben da jetzt eigentlich auch nie einen großartigen Reinfall. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, in nächster Zeit hin, vielleicht irgendwann mal. Mhm. Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Sache zu diesem Motorradloop. In Vang Vieng haben wir dann doch noch auch andere Leute kennengelernt, die diesen Motorradloop gefahren sind und die aber erst, muss man mit so einem Klapperbus erstmal zu diesem Motorradloop hinfahren. Und das war wirklich anscheinend ein sehr, sehr klappriger Bus und auch absolut überladen. Mhm. Und die hatten dann wohl einen einigermaßen schweren Unfall. Wurden die dann auch ganz schön große Narben hatten, weil da irgendwie das Metallstück dann im Bein gesteckt hatte. Und sie wussten ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht, ob der Busfahrer überlebt hat. Also da.
What?
Da waren wir dann auch froh, dass wir jetzt nicht unbedingt diese Busfahrt, weil es halt auch super kleine Straßen und Gassen gewesen sein soll, wo dann auch übel reingerast, wo halt super gerast wäre. Und ja, also da waren wir dann happy, dass wir es halt nicht gemacht haben. Auch von diesen Motorradloops haben wir auch gehört, teilweise kann man halt selber fahren, teilweise fährt man halt bei anderen hinten drauf. Und ich glaube, die fahren da auch so oft und so lange einfach diese Guides, die Motorrads fahren, dass sie dann teilweise auch halb einschlafen. Also irgendwelche Horror-Stories habe ich da auch gehört. Also.
Oh je, okay. Das also klingt deutlich weniger romantisch, als es ursprünglich so geklungen hat. Und das heißt, die Personen, die ihr da getroffen habt, die sind mit dem Bus da gefahren und hatten da diesen Unfall, sind dann da behandelt worden und haben dann trotzdem noch diesen Loop mit dem Motorrad dann bereist.
Ich glaube, die waren sogar im Krankenhaus und so weiter. Ob sie jetzt den Motorradloop gemacht haben, weiß ich jetzt nicht. Ja, am Ende sind sie auf jeden Fall in Vang Vieng gelandet und konnten da wieder gemütlich ein Bierchen trinken. Mhm. Ja, aber die sind halt ein bisschen noch abgelegener gefahren mit noch lokaler Bussen, als wir vielleicht auch gefahren sind.
Okay. Ja, krass. Okay, gut zu wissen. Ist jetzt vielleicht eher ein Lowlight zum Ende. Es ist zum Glück nicht euch passiert, aber trotzdem etwas, was man im Hinterkopf haben kann. Ich meine, Unfälle passieren immer, aber klang jetzt insgesamt nicht so vertrauenserweckend, sag ich. Ja. Okay. War das quasi schon unser Laos-Ausflug für heute. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr euch nochmal bereit erklärt habt, uns zu beehren und von eurer Reise zu berichten. Vielleicht kommt ihr noch irgendwann mal dazu. Ihr habt ja noch ein paar Länder auf eurer Liste. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, euch jetzt schon wieder zu sehen, schon wieder mit euch reden zu dürfen. Mir bleibt es dann nur noch zu sagen, liebe Zuhörende, wie gesagt, die Bilder gibt's auf Instagram, lebroad_pod. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne. Also bei Spotify kann man mittlerweile kommentieren zu den Folgen. Das finden wir ganz super. Das hilft auch bestimmt dem Algorithmus. Auf Apple Podcasts kann man auch super bewerten, auf anderen Plattformen sicherlich auch. Also wir freuen uns da immer und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, geht es eigentlich über Instagram super gut und wenn nicht, dann schreibt uns einfach mal eine Mail an kontakt@lebroad.de, wenn ihr vielleicht auch selbst eine Reise gemacht habt, über die ihr bei uns berichten möchtet oder wenn ihr uns auch einfach so mal schreiben möchtet, auch darüber freuen wir uns. Dann sag ich eigentlich nur noch, ihr beiden habt gerne das Schlusswort, ich sag schon mal tschüss.
Ja, von uns auch tschüss.
Ja, tschüss.
Und damit sind wir in der Postshow. So schnell kannst du.
Ja, hier fällt länger was.
Ja, ich habe auch gedacht, hier fällt länger
was. Ja, unser kreativer Kopf.
Ja, das erinnert mich an 22 Jump Street, wo er aus dem Helikopter fliegt und der andere sagt zu ihm, er schreit irgendwas Cooles und er schreit irgendwas Cooles. So in etwa das gewesen. Ja, also wir waren ja heute deutlich flotter durch als letztes Mal, war natürlich auch eine kürzere Reise.
Ja,
aber ja, war wieder sehr spannend. Wenn es keine großen Spinnen gäbe, hätte es mich schon gecatcht.
Also auf welche, also hast du gerade gesehen, auf welchem Bild die Spinne war?
Nee.
Also ich habe bei dem Nationalpark, durch den ihr gewandert seid, habe ich die Google-Bilder angeschaut.
Ach so.
Ja.
Ich dachte, wir hätten
Sorry, nee, das war ein Missverständnis. Da waren sogar mehrere, also auch farblich sehr interessant. Also alle mit dünnen Beinen, aber sahen schon so aus wie... Ja, also muss ich jetzt nicht unbedingt in meiner Nähe haben.
Ja.
Selbst ohne Arachnophobie würde ich sagen, dass man von denen vielleicht eher Abstand halten sollte. Ja, das war's. Gibt's von euch noch irgendwas? Hat's euch gefallen? Jetzt habt ihr einen direkten Vergleich von Folge zu Folge?
Ich hoffe, dass ich diesmal weniger quasi gesagt habe. Also irgendwann habe ich mich ertappt und dann am Satzende muss ich jetzt nicht nochmal quasi sagen.
Hat sonst? Wieder Spaß gemacht.
Ja.
Weißt du, ihr könnt es schon einsehen, wie viele Leute hören sich das so im Schnitt an? Oder wie viele Leute haben die Folge angehört?
Ich habe jetzt bei der letzten Folge noch nicht geguckt, kann ich gerne dann nochmal machen. Müsste ich mich aber für einwählen, deswegen will ich es euch im Nachgang erzählen.
Muss jetzt nicht unsere Folge.
Genau. In der Regel sind es zwischen 300 und 1000 Leuten so.
Krass.
Ja, ist pro Folge immer ein bisschen unterschiedlich, auch je nachdem, wie viel Werbung die Personen machen und wie viel Reichweite die haben. Es gibt natürlich, manchmal haben wir Leute, die natürlich selbst eine große Reichweite haben, weil sie entweder AutorInnen oder BloggerInnen oder sowas sind, die dann natürlich über ihre Socials das Ganze noch posten und dann zieht es natürlich ganz anders. Oder wenn Leute selbst einen Podcast haben, die dann darüber noch Werbung machen, dann haben wir auch wieder Leute, die ja eigentlich einen super kleinen Social-Media-Auftritt haben, die aber ein persönlich total gutes Netzwerk haben und das dann irgendwie über Familie und Freundinnen und so weiter weitergeben und da passiert es dann auch, dass halt mehr Leute die Folge hören oder es ist einfach ein Ort, der ziemlich zieht, wo Leute denken, so, oh, dazu würde ich gerne mal eine Folge hören. Ja, also es ist sehr, sehr unterschiedlich und ja, die Wege des Algorithmus sind unergründlich. Manchmal tauchen wir bei Menschen auf, manchmal nicht. Deswegen sagen wir auch immer dazu, dass mit diesen Bewertungen und so, das hilft uns halt echt voll, weil das ja auch irgendwie so ein selbsterhaltendes System dadurch ist. Ne? Wir sind ja nicht jetzt so darauf angewiesen, dass wir Bestätigungen von anderen Menschen irgendwie da brauchen, aber dadurch, dass sich der Algorithmus dadurch verbessert und werden wir Leuten mehr angezeigt und diese Leute wollen dann vielleicht auch selbst erzählen. Also dadurch erhält sich dieses System dann letztendlich und ich meine, natürlich freuen wir uns, wenn wir gute Rückmeldungen bekommen, aber der andere Part ist dann doch auch sehr relevant.
Ja.
Wie habt ihr, also ihr habt ja beide jetzt, seid nicht so auf Social Media unterwegs, aber habt ihr von anderen Leuten schon Rückmeldungen bekommen und haben die Folge gehört?
Ja, haben einige gehört. Mhm, also, ja, cool. Also hast du einige von nur so Freunde, ne? Wir haben ja keine Reichweite, so was das angeht. Aber die waren eigentlich, also ich meine, die werden uns auch nicht sagen, dass sie es nicht gemocht haben. Die sind ja zu nett für. Aber die waren eigentlich happy.
Ja, also meine Eltern waren ein bisschen erstaunt, dass es so lange gedauert hat. Oder die dachten also auf, boah, für einen Podcast 2 Stunden ist ganz schön lange. Aber natürlich hören die sich das gerne an. Ja, aber sonst.
Also Vincent kommt von mir, der fragt schon jetzt, halt, wann die 2. Folge rauskommt. Von daher, das fand gut. Der ist aber auch sehr Japan. Der fliegt auch dieses Jahr wieder nach Japan. Das ist der auch in Japan unsere Sachen mitgenommen hat.
Ja. Damals. Über den wir erzählt haben. Für den war natürlich mehr, noch mehr.
Ich glaube, der hat direkt Japan gebucht danach.
Ja, cool. Also ja, zu der Länge der Folge. Ja, da kriegen wir auch super unterschiedliche Rückmeldungen zu. Also dieses ursprüngliche Podcast-Format als Laber-Format von Tech-Bros, die gerne halt unter sich gequatscht haben und es dann andere Tech-Bros gab, die sich das angehört haben. So dieser wirkliche Ursprung. Die sind halt teilweise richtig, richtig lang und teilweise auch nicht wirklich geschnitten oder halt. Ja, also nicht so ins Detail zumindest. Und mit der Zeit gab es halt immer mehr und immer mehr Podcast-Formate, die halt auch professionell aufgezogen werden von Radioshows und so weiter und auch Menschen, die damit ihr Geld verdienen, siehe Mordlust und Co. Da ist natürlich eine ganz andere Produktion dahinter und eine ganz andere Zielrichtung. Und gerade diese Radioformate sind dann halt oft so diese 20-Minuten-Formate und die haben sicherlich auch voll ihre Bewandtnis und gerade wenn man irgendwie was Kurzes, Informatives möchte, sind die halt genau richtig. Und wir haben auch echt schon viel drüber nachgedacht, so sind wir zu lang als Format, hören sich Leute das nicht an? Und dann haben wir aber gedacht, naja, letztendlich hören es die richtigen Leute an und wir wollen eigentlich nicht dieses Gehetzte von einem Tourispot zum nächsten, sondern wir wollen eben auch irgendwie die Menschen dahinter so ein bisschen sehen und die persönlichen Anekdoten und Erfahrungen, die ja unterwegs gemacht wurden und das halt irgendwie miteinander teilen, weil Reisen halt auch irgendwie mehr ist, als nur von A nach B zu kommen und deswegen ja, sind wir so eine Mischung aus Information, aber auch ein bisschen Laber-Podcast, weil halt dieser persönliche Kontakt und dieses darüber sprechen sonst halt oft zu kurz kommt oder rausgeschnitten wird.
Ich finde es aber gut. Ich habe letztens noch sehr lange nach einem spanischen Podcast, damit ich so ein bisschen Spanisch weiter noch beibehalte, gesucht und habe hier Reisen, gut, das interessiert mich. Und das ist auch von der Sprache her so, dass ich da das verstehe. Ich sagen, da habe ich schon so nachgefiltert, dass ich eigentlich so gucke, so eine Dreiviertelstunde ab Stunde sollte so eine Folge schon gehen, weil wenn die dann 20 Minuten lang über ein Land reden, dann ja das, so viele Einwohner, das sind die Highlights und dann, weiß ich nicht, also da habe ich dann nicht so viel mitgenommen, muss ich sagen, auch wenn wir so YouTube-Videos gucken, dann da diese 4 Minuten alle Highlights, bam, 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 10 Things to see oder so, bin ich dann eigentlich nicht informativ.
Ja. Aber ich glaube, der Punkt, dass es halt dann genau die Leute erreicht, die es erreichen soll, auch die Leute, die dann Bock haben, dann auch was zu erzählen, sind ja dann vielleicht auch nicht die, die jetzt halt dann nur 10 Minuten lang sich bam, bam, bam die Touri-Sachen anhören wollen, sondern halt auch Bock haben, was zu erzählen irgendwo. Und ja, auch Leute, die halt wirklich reiselustig sind und die halt Bock haben, sich das anzuhören und weiter zu verbreiten.
Ja, also es kann durchaus sein, dass wir Menschen damit abschrecken, die dann sagen, nee, das ist nichts meins, aber dann ist es halt auch nicht. Also wir müssen ja nicht jedem gefallen und wir zielen ja jetzt auch nicht darauf ab, damit irgendwie Geld zu verdienen oder Fame zu haben. Davon sind wir sehr weit entfernt. Aber genau, also die es hören, ist das Richtige und für uns ist es halt auch irgendwie ein super Gewinn. Ne? Man lernt immer nette Menschen kennen und connectet irgendwie auf so eine ganz andere Art und Weise. Wenn ich so daran denke, wie viele Menschen wir schon interviewt haben von all over the world basically und was für coole Geschichten wir gehört haben und dann irgendwie doch nochmal so Kontakte daraus entstehen und man sich mal irgendwo auf der Welt trifft, zufälligerweise oder halt geplanterweise. Es ist einfach sehr, sehr cool.
Ja. Reist ihr selber denn auch viel und redet, also ich habe ehrlich gesagt gar nicht jetzt alle Folgen irgendwie durchgeschaut oder so und erzählt auch über eure Reisen mehr oder?
Genau, also wir haben ja so ein Navi-Format, was nur so ein bisschen zusätzlich, da haben wir halt so diese kleineren Reisen, die wir machen, aber auch, also ich sag mal, alle von uns machen eine größere Reise pro Jahr, mindestens, manchmal auch zwei, aber eher so eine und über die reden wir auch immer so diese Sommerurlaubsfolgen, sagen wir mal, sind halt immer so unsere, meistens dann mehr oder weniger alle drei nacheinander, weil wir alle drei zu ähnlichen Zeiten dann unterwegs sind, genau. dann auch irgendwie immer nett dann so unter uns. Dann findet man auch relativ leicht einen Termin oder leichter zumindest, als wenn man das mit fremden Menschen koordinieren muss und wird dann auch interviewt und kann dann die eigenen Geschichten mal zum Besten geben.
Ja, ja, bestimmt Sommerferienzeit sind bestimmt auch einige Sachen, wo dann Leute sagen, so, boah, voll coolen Urlaub erlebt, wir haben eine Story, oder?
Ja, ja, genau. Also wir uns schreiben eigentlich das ganze Jahr über Leute und uns fällt es dann schon schwer, irgendwie auch rechtzeitig zu antworten und so. Bei euch war es ja jetzt auch so, dass wir jetzt nicht direkt geantwortet haben, weil das einfach, also über Instagram melden sich Leute, dann haben wir noch private Kontakte, wo das dann irgendwie zustande kommt, was dann oft auch, muss man sagen, dann für die Terminfindung, wenn mal was spontan sein muss, wir kommen ja auch alle 3 Wochen raus und machen das jetzt halt auch als Hobby nebenbei, ne? Also da ist manchmal so diese Orga drumherum, vereinfacht sich dann, wenn man jemanden in der Nähe hat. Aber gerade diese Menschen, die sich bei uns per Mail melden, da sind echt coole Stories dabei. Also ganz, ganz viele Weltreisen haben wir schon, die sich gemeldet haben, die auf unterschiedlichste Art und Weise rumgekommen sind. Und ja, da wird die Liste zum Glück länger und hört nicht auf. Und wir müssen dann immer schon schauen, wie können wir die Themen gut abwechseln, dass wir mal den einen, mal den anderen Kontinent haben oder nicht immer die gleiche Reiseart nacheinander.
Ich würde nur sagen, wir sind, von Ende Mai bis Ende Juni sind wir in Brasilien 4 Wochen.
Ah, cool.
Das wird da weniger Backpacker-Style, weil es schon recht teuer ist in den Dschungelgebieten und so. Ja. Also wenn ihr da noch Brasilien sucht.
Ja, voll gerne. Auf jeden Fall. Ja. Ja, also voll gerne. Brasilien hatten wir auch schon echt lange nicht mehr und da auch nur in, also ja, kleinerem Bestandteil einer längeren Reise. Also ja, meldet euch sehr, sehr gerne, wenn ihr wieder da seid und dann schauen wir, wann wir einen Termin zustande kriegen. Ja, so cool. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, wir machen mal den Deckel drauf. Es ist ja auch schon spät. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon Abend gegessen oder vielleicht müsst ihr auch noch. Und dann habt ihr
beides. Ich habe wieder Hunger.
Ja, fühle ich auch. Da sagen wir dann mal Tschüss aus der Postshow und wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.